Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Deutschland wählt. In diesen Minuten schließen die Wahllokale. Wir schalten gleich nach Berlin. Die Schweiz stimmt ab. Und zwar hat sie entschieden, ja zur Liberalisierung der Tankstellenshops, ja zur Revision des Epidemiengesetzes und nein zur Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und nun schalten wir nach Berlin. Die Säulendiagramme mit den Prognosen sind in die Höhe geschossen. Kasper Selg, wo stehen CDU/CSU mit Angela Merkel und die SPD mit Peer Steinbrück?
Ja, Peter Vögeli, ich bin noch am Mitschreiben. Die Zahlen kommen erst noch herein und ich trage die da gerade ein. Aber das kann ich Ihnen bereits sagen. Ich bin da gerade noch am Schreiben. Die CDU gewinnt diese Wahl eindeutig mit 42% der Stimmen. Das sind deutlich mehr als beim letzten Mal 2009. Das sind, ich rechne gerade, 8 Prozentpunkte mehr. Auch ein Stück weit sogar noch über den Umfragen der letzten Wochen. Also die CDU ist die Wahlsiegerin hier ganz eindeutig. Die SPD macht 26%. Das ist im Rahmen dessen, was die Umfragen schon ergeben hatten. Es sind 3 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal. Aber das ist nicht das Resultat, das Peer Steinbrück sich erhofft hat.
Die große Frage ist, hat die FDP den Einzug in den Bundestag geschafft? Wie sehen da die Prognosen aus?
Die sehen nicht gut aus für die FDP, aber es sind Prognosen und das müssen wir jetzt ausdrücklich unterstreichen. Das sind alles noch Zahlen, die gestützt sind auf Wählerumfragen. Da wurden Leute gefragt, die aus dem Wahllokal rauskamen. Diese Zahlen sind meist recht gut, aber sie sind nicht fertig. Sie sind noch nicht stabil. Da kommen erst noch Hochrechnungen im Verlauf des Abends. Da wird man aufpassen müssen, denn die FDP ist bei 4,7. Mit diesen 4,7 würde die FDP nach 52 Jahren im Bundestag ausscheiden. Also das wäre quasi ein historischer Moment, da würde eine der fundamental wichtigen Parteien in den letzten 50 Jahren aus dem Bundestag ausscheiden.
Und ein kurzes Wort zur eurokritischen Partei AfD, zu den Grünen und den Linken.
AfD 4,9, die kämen auch nicht rein, aber das ist so knapp, das kann sich noch ändern im Verlauf des Abends. Die Grünen bei 8%, das ist nicht das, was sie sich erwünscht haben, sogar noch schlechter als die schlechten Umfragen. Und die Linke bei 8,5, auch ein bisschen tiefer als erwartet.
Zusammengefasst, mit wem kann Angela Merkel regieren? Kann man das schon sagen?
Das kann man quasi sagen, wenn man jetzt auf diese Zahlen abstellt. Aber ich sage noch einmal, FDP und AfD könnten um diese 5%-Schwelle, die es zu überwinden gilt, noch ändern. Und dann würde sich das Bild total verändern. Aber wenn es so bleibt wie jetzt, sieht es aus nach der großen Koalition Schwarz-Rot.
Besten Dank, Kasper Selg, nach Berlin. Ein langweiliger Wahlkampf, aber einige handfeste Überraschungen an diesem Abend. Wir schalten wieder nach Berlin für Reaktionen, Einschätzungen und Analysen um 18.30 Uhr. Wir senden das Echo ohne Unterbruch bis 20 Uhr und danach noch eine Sondersendung zu den Wahlen in Deutschland bis 22 Uhr live. Und aktuelle Informationen und Grafiken finden Sie wie immer unter srf.ch. Und nun in die Schweiz. Eine Übersicht zu den Abstimmungen hat Angelique Welchli.
Es war eindeutig und schnell klar, von der Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht will das Schweizer Stimmvolk nichts wissen, und zwar mit einem Nein-Stimmenanteil von 73%. Die Initiative der XOA, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, scheiterte bereits am Ständemeer. Kein einziger Kanton war dafür, die Wehrpflicht abzuschaffen. XOA-Vorstandsmitglied Joe Lang ist enttäuscht, dass er nicht einmal alle Stimmen der Linken habe für sich gewinnen können.
Ein wichtiger Teil der Linken hatte Angst, die Armee könnte entdemokratisiert werden. Und dieses Argument muss sehr ernst genommen werden. Kommt dazu, die Leute hatten Angst, der Katastrophenschutz könnte verloren gehen. Dabei braucht die Schweiz einen viel professionelleren Katastrophenschutz.
Angenommen, mit 56% Ja-Stimmen wurde dagegen die Änderung des Arbeitsgesetzes, auch bekannt als Tankstellenjobvorlage. Die Befürchtung der Gegner, bald könnte der gesamte Detailhandel ein 24-Stunden-Betrieb sein, fand zu wenig Gehör. Darum sei es schließlich auch gar nicht gegangen, sagt der Präsident der Grünliberalen Martin Bäumle als Befürworter der Vorlage.
Es geht geht um eine unsinnige Sortimentsbeschränkung, die aufgehoben werden sollte und nicht um eine Liberalisierung. Ich interpretiere das Ja nicht als ein Ja zum 24-Stunden-Tag, sondern als Ja zu dieser Vorlage, für die wir uns eingesetzt haben und den Leuten erklärt haben, worum es geht.
Die Revision des Epidemiengesetzes wird mit 60% Ja-Stimmen angenommen. Die Gegner hatten vergeblich mit Impfzwang, Behördenwillkür und Zwangssexualisierung argumentiert. Trotzdem sind sie zufrieden und sagen, immerhin hätten sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen können.
Und die übrigen wichtigen Ereignisse des Tages hat Damian Rast in den Nachrichten.
Als erster Schweizer Kanton führt das Tessin ein Verhüllungsverbot ein. Mehr als 65% der Stimmenden sagen Ja zum Volksbegehren. Es geht darum, dass niemand sein Gesicht auf öffentlichen Plätzen und Straßen verbergen darf. In der Stadt Zürich wird auf dem Hartturm-Areal kein neues Fußballstadion gebaut. Die Stimmenden haben den Kredit hauchdünn mit 50,8% abgelehnt. Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Zürich dürfen weiterhin politisch nicht mitreden, auch nicht auf Gemeindeebene.
Die Initiative mit dem Titel «Bezahlbares und sicheres Wohnen für alle» in Basel-Stadt wurde abgelehnt, der Gegenvorschlag von Regierung und Parlament angenommen. Dieser ermöglicht es, Häuser einfacher abzureißen. Außerdem will Basel-Stadt über den Gleisen des SBB-Bahnhofs keine Grünfläche. Die Zentralpark-Basel-Initiative wurde verworfen. In Basel-Land wird die kantonale Pensionskasse reformiert. Damit könnte die Kasse wie vorgesehen saniert werden. Allerdings ist noch eine Initiative einiger Gemeinden zum gleichen Thema hängig. Nach Angaben der Regierung kostet die Sanierung der Pensionskasse rund 2,2 Milliarden Franken.
Im Kanton Aargau können Patientinnen und Patienten ihre Medikamente weiterhin nur in der Apotheke beziehen. Die Ärzte wollten mit einer Initiative erreichen, dass auch sie Medikamente verkaufen dürfen. Auch eine Initiative der Apotheker zum gleichen Thema hatte keine Chance. Sie wollten, dass das Verbot der Medikamentenabgabe durch Ärzte in der Kantonsverfassung verankert wird. Boris Banga muss nach 22 Jahren seinen Stadtpräsidentensessel in Grenchen räumen. Der SP-Politiker verliert im zweiten Wahlgang knapp gegen François Scheidegger von der FDP. Bei der Ersatzwahl für die Freiburger CVP-Staatsrätin Isabelle Chasseau gibt es einen zweiten Wahlgang. Weder Jean-François Steyert von der SP noch Jean-Pierre Sicken von der CVP holten das absolute Mehr für die Wahl in die Regierung.
Der Bündner Stromkonzern Repower darf das geplante Kohlekraftwerk in Italien voraussichtlich nicht bauen. Die Volksinitiative «Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft» wurde gut geheißen. Ein Ja gab es aber auch für den Gegenvorschlag der Regierung. Dieser hätte den Bau des Kraftwerks erlaubt. Die Stichfrage fiel knapp zugunsten der Initiative aus. Wegen dieser geringen Differenz müsste das Resultat laut Gesetz kommende Woche nochmals überprüft werden. Die Stimmberechtigten in Davos sagen Ja zu einer Liegenschaftssteuer. Diese soll ab nächstem Jahr über 5 Millionen Franken jährlich einbringen.
Die Sitze im Nidwaldner Parlament werden in Zukunft nach einem neuen Wahlsystem verteilt. Die Stimmberechtigten haben sich für den sogenannten doppelten Puckelsheim entschieden. Damit sollen Stimmen aus kleineren Gemeinden mehr Gewicht bekommen. In den Kindergärten des Kantons Luzern darf weiterhin Mundart und Hochdeutsch gesprochen werden. Die Stimmbürger haben eine SVP-Initiative abgelehnt, die nur noch Mundart als Unterrichtssprache zulassen wollte. Die Bahnhofstraße in der Stadt Luzern soll zu einer autofreien Flaniermeile werden. Das Stimmvolk hatte einer entsprechenden Initiative der SP zugestimmt.
Gemeinden in Uri dürfen künftig fusionieren. Eine Änderung der Verfassung wurde angenommen. Gemeindefusionen werden aber nicht vom Kanton finanziell unterstützt. Das revidierte Polizeigesetz in Uri wurde ebenfalls deutlich angenommen. Damit werden verdeckte Vorermittlungen wieder möglich. Im Westen der Stadt Bern entsteht eine Zone für alternative Wohnformen. Damit dürfen auf einem heutigen Landwirtschaftsgebiet legal sogenannte Wagendörfer aufgebaut werden.
Ins Ausland. Der Angriff auf ein Einkaufszentrum im kenianischen Nairobi hat mindestens 59 Tote gefordert. Dutzende Menschen wurden verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine Schweizerin, wie das Außendepartement in Bern bestätigte. Zum Anschlag bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz aus Somalia. Der frühere chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai muss den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. ist wegen Korruption, Veruntreuung und Amtsmissbrauch schuldig gesprochen worden. Zudem ordnete das Gericht an, dass Bos gesamter Besitz beschlagnahmt wird. Bo wies diese Vorwürfe gegen ihn stets zurück. Und nun zum Sport. Im Schweizer Fußball könnte es an der Spitze kaum spannender sein. Reto Held.
Nicht weniger als 4 Teams sind nach dieser Runde nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Die ersten 3 sind gar alle punktgleich. GC schlug Thun 2:1 und ist Leader, weil es ein Spiel weniger hat als Ibe und Basel. Basel schlug Sion nach Startschwierigkeiten doch noch relativ klar auswärts 3:1 und der FC Zürich gewann in Lausanne dank einem Tor in der letzten Minute 2:1. Alles andere als spannend ist derzeit die Formel 1, wo der Nacht-GP in Singapur eine einzige Demonstration von Sebastian Vettel war. Vettel gewann hoch überlegen vor Fernando Alonso und Kimi Räikkönen. Nico Hülkenberg vom Schweizer Sauberteam wurde 9. Esteban Gutierrez 12. Und an der Rad-WM war es für die Schweizer im Mannschaftszeitfahren nur kurzzeitig spannend. Fabian Cancellara wurde mit seinem Team 5., Michael Scheer wurde 4., allerdings beide klar hinter den Medaillen.
Das Wetter. In der Nacht ist es klar. Morgen gibt es zunächst im Flachland Nebel. Dann ist es erneut überall sonnig und nahezu wolkenlos. Die Temperatur im Norden 21, im Süden 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Klarer, ja fast schon sensationeller Sieg von Angela Merkel. Wir schalten zu unserem Deutschlandkorrespondenten Kasper Selg nach Berlin, nach Düsseldorf und Leipzig und wir analysieren das Resultat mit dem Politologen Gero Neugebauer. All das ab 18.30 Uhr. Zuerst aber die Abstimmungen in der Schweiz. Das Tessin hat mit 65,4% Ja-Stimmenanteil überdeutlich Ja gesagt zu einem Verhüllungsverbot. Der Gegenvorschlag von Regierung und Parlament wurde zwar ebenfalls angenommen, liegt aber gegenüber der Volksinitiative klar zurück. Das Verhüllungsverbot ist in der Initiative allgemein formuliert und will die Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern. Tatsächlich zielen die Initianten gegen das Tragen der Burka durch muslimische Frauen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Giorgio Ghiringhelli ist ein Lokalpolitiker aus dem Locarnese, doch sein Name wird im Wall Street Journal zitiert und er wurde für die 130 Millionen Zuschauer des russischen Staatsfernsehens interviewt. Alle hätten gesagt, dass es sich um eine unnötige Volksabstimmung handle, über ein Problem, das nicht bestehe, sagt Ghiringhelli nach dem Abstimmungserfolg heute. Die Stimmbürger im Tessin hätten aber gezeigt, wie stark das Thema beschäftige. Ein historisches Resultat im Tessin, das auch Geschichte machen werde in der Schweiz und im Ausland, freut sich Ghiringhelli, der hofft, dass dem Tessiner Verbot noch weitere Folgen werden. Zeitungen und Fernsehen zeigten, zuletzt aus Nairobi, dass der Vormarsch des Islam mit Gewalt verbunden sei. So erklärt Ghiringhelli das massive Tessinerjahr an der Urne. Zu den großen Verliererinnen des Tages gehört Pelim Kandemir Bordoli von der SP. Es handle sich um ein Problem, das nicht existiere im Tessin, wiederholt sie ihr Argument aus dem Abstimmungskampf. Und jetzt wolle sie sehen, ob die Polizei vor den Hotels Posten beziehen werde, um dort Burka-Trägerinnen abzufangen. Neben der Polizeipraxis bleibt noch eine weitere Frage offen, heute am Abstimmungssonntag. Im vergangenen Dezember hat die junge SVP in Basel-Stadt eine ähnliche Initiative eingereicht, die aber wurde von der Regierung in Basel-Stadt zurückgewiesen. Die Initiative verstoße gegen Grundrechte und sei verfassungswidrig. Der Basler Fall ist hängig vor dem Verwaltungsgericht. Bei den Organisationen aus dem Nein-Lager, bei Amnesty International und anderen, sagt Pandemin Kandemir Bordoli, würden jetzt rechtliche Schritte geprüft. Frauen dürften nicht zu Opfern werden.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Das Vermummungsverbot im Tessin weckt die Lust der Nachahmer. Ein nationales Burka-Verbot ist bereits in Vorbereitung. Was im Kanton Tessin möglich ist, soll jetzt auch auf Bundesebene gelten, sagen die Befürworter. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der rechtsbürgerliche Spezialist für Initiativen mit Inhalt Islam ist hoch erfreut. Walter Wobmann, SVP-Nationalrat und Vater der Minarett-Initiative, lobt das Tessiner Burka-Verbot.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Abstimmung mit diesem Jahr. Und das ist auch ein sehr gutes Signal für die übrige Schweiz.
Den Schwung will er auf jeden Fall nutzen. Schon bald komme jetzt die nationale Burka-Initiative seines Egerkinger-Komitees.
Also wir haben eine Initiative, einen Text erstellt, erarbeitet jetzt in der letzten Zeit. Und wir werden diese Initiative nächstens starten, wahrscheinlich nächstes Jahr, werden Partner suchen und dann entsprechend loslassen.
Diese Volksinitiative wäre zwar ein Novum, die Idee eines nationalen Burka-Verbots ist es nicht. Schon 2007 brachte es CVP-Präsident Christoph Dabele aufs Tapet. Der Bundesrat bezweifelte aber schon damals, ob ein Burka-Verbot mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit im Einklang stehen würde. Gleich argumentiert heute Martin Brunschwig-Graf, die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.
Das ist wirklich Ziel gegen eine Religion und das ist nicht vertretbar und auch für Sicherheitsgründe nicht vertretbar, weil das Problem ist sicher nicht die Frauen, die vielleicht die wenige die Burka tragen. Es gibt andere Sicherheitsprobleme, aber sicher nicht das.
Zur gleichen juristischen Einschätzung kam vor wenigen Wochen auch die Basler Regierung. Eine Initiative der jungen SVP, die ein allgemeines Vermummungsverbot im öffentlichen Raum verlangte, wurde zurückgewiesen. Solch ein Vorstoß tangiere das Recht auf die persönliche Freiheit, das Gleichheitsgebot, das Diskriminierungsverbot sowie die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Von solchen juristischen Argumenten lässt sich Walter Wobmann vom Egerkinger Komitee jedoch nicht beeindrucken. Trotz Umsetzungsproblemen, Wobmann verweist auf die Burka-Verbote in anderen europäischen Ländern.
Frankreich hat jetzt ein Burka-Verbot seit circa gut einem Jahr oder fast zwei Jahren. Belgien hat ein Burka-Verbot. Und ich habe noch niemals gehört, dass jetzt irgendwo ein Gericht gesagt hat, das sei nicht rechtens.
Dass der Bundesrat bei rund 100 Burka-Trägerinnen in der Schweiz den Sinn eines solchen Verbots in Frage stellt und dass vor genau einem Jahr eine Standesinitiative des Kantons Aargau mit Inhalt Burka-Verbot auch im Parlament keine Chance hatte, all das schreckt Wobmann nicht. Das Volk werde ihm Recht geben, ist er überzeugt. Und so steht der Schweiz wohl oder übel die nächste Islamdebatte bevor. Nach der Minarett kommt die Burka-Frage, wobei auch unter Muslimen selber der Umgang mit dem Thema umstritten ist. Während die einen auf die Selbstbestimmung der Frauen verweisen, kritisieren andere die Ganzkörperverschleierung. Auch Hisham Maisa von der Föderation Islamischer Dachorganisationen betrachtet die Burka-Trägerinnen kritisch.
Wenn eine darauf besteht, Burka zu tragen in einem Land, wo es ungewöhnlich ist, Burka andauernd zu sehen, dann ist es schwierig für die Integrationszweifelzone.
Gleich wie Maisa als Muslim der Burka oder dem Niqab kritisch gegenübersteht, lehnt er aber auch die Bestrebungen für ein staatliches Burka-Verbot ab.
Eine Gesellschaft, die anfängt, nur bei Muslimen etwas zu verbieten, das empfinden die Muslime als nicht fair und nicht gerecht.
Viele Muslime sind überzeugt, der Kampf gegen die Ganzkörperverschleierung verschleiert oftmals niedere Motive.
Pascal Krauthammer. Und nun zu den eidgenössischen Abstimmungen. Wir haben es gehört, das Schweizer Stimmvolk sagt Nein zur Abschaffung der Wehrpflicht. Es ist ein deutliches Nein mit 73% und wird dementsprechend beim Bundesrat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Mit Verteidigungsminister Ueli Maurer hat Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt gesprochen.
Herr Bundespräsident, 73% Zustimmung zur Wehrpflicht. So viel Zustimmung hatte die Armee schon lange nicht mehr. Müssen Sie der Gruppe für eine Schweizer ohne Armee dankbar sein?
Ich glaube, jede Volksinitiative, jedes Volksbegehren, das zur Abstimmung kommt, gibt Gelegenheit, Argumente auszutauschen. Und die Politik ist wie ein freier Markt, die besseren Argumente überzeugen. Und das war heute zweifellos der Fall.
Die nächste große Armeeabstimmung wird der Gripen sein, der neue Kampfjet. Können Sie nach dem Resultat heute schon zurücklehnen? Ist der Flieger schon fast in der Luft?
Überhaupt nicht. Die Diskussion wird wieder von vorne beginnen, aber trotzdem ist es eine gute Basis, weil heute war es ein Ja zur Sicherheit und zur Armee und beim Gripen geht es letztlich auch um die Frage Ja zur Armee oder Nein.
Wieso denn? Also letztlich geht es doch um einen Flugzeugkauf und nicht um die Armee als Ganzes.
Die Armee braucht Flugzeuge, auch in der Luft. die Bevölkerung wird sich ja kaum mit Details auseinandersetzen können und wollen. Und damit reduziert sich letztlich die Frage, wollen wir eine Armee, die ihren Auftrag erfüllt, ja oder nein? Und damit wird der Krippenabstimmung zur Armeeabstimmung.
Die Wehrpflicht ist gesichert, jetzt geht es um die Dienstpflicht. Sie haben eine Studiengruppe angekündigt. Geht es ja darum, dass der Zivilschutz Bestandesprobleme hat. Was ist denn die Absicht jetzt eigentlich? Wie soll der Zivilschutz aufgewertet werden?
Es stellen sich ganz verschiedene Fragen, die wir zusammen mit den Kantonen besprechen müssen. Die Ausgangslage in den Kantonen ist sehr, sehr unterschiedlich. Und drum genommen geht es um eine erhöhte Durchlässigkeit in den verschiedenen sicherheitspolitischen Instrumenten. Aber Lösungen stehen noch keine an, weil es braucht 26 Kantone, die am Schluss zustimmen.
Dienstpflicht für Frauen, ist das ein Thema?
Ja, ist ein Thema, allerdings auf freiwilliger Basis. Und ich lade alle Hörerinnen ein, sich doch zu melden. Es ist ein wunderbares Erlebnis bei uns, eine Rekrutenschule zu machen und Militärdienst zu leisten.
Mit Bundespräsident Maurer sprach Philipp Burkhardt. Für junge Schweizer Männer gilt also auch künftig die Wehrpflicht. Die Initiative zur Abschaffung dieser Wehrpflicht ist wuchtig gescheitert. Doch zum Wundenlecken bleibt der politischen Linken nicht viel Zeit. Schon im nächsten Jahr wird es nämlich wieder eine heiß umstrittene militärpolitische Abstimmung geben. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Das deutliche Nein tut weh. Daraus macht XOA-Aktivist Nikolai Pravcic keinen Hehl.
Ich bin schon enttäuscht und ich bin vor allem enttäuscht auch als junge Person in diesem Land mit dem Wissen, dass auch zukünftige Generationen diesem sinnlosen militärischen Zwang ausgesetzt sind.
Joe Lang, der wohl prominenteste Kopf der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, versucht bereits die Gründe dieser Niederlage zu analysieren. Er räumt ein:
Die Wehrpflicht ist im Selbstverständnis des Landes, eines grossen Teils der Bevölkerung, viel stärker verankert, als wir das gemeint haben, als wir das angenommen haben. Und weil es mit dem Selbstverständnis zu tun hat, weil es eine identitäre Frage ist, war es leichter, das gleichzusetzen mit Abschaffung der Armee.
Es gehe um die Abschaffung der Armee in kleinen Schritten. Genau das haben bürgerliche Politiker im Abstimmungskampf den Initianten immer wieder vorgeworfen. Nach dem heutigen Votum spüren bürgerliche und militärfreundliche Kreise Rückenwind. Nächstes Jahr gibt es nämlich wieder eine armeepolitische Abstimmung. Es wird um die Beschaffung von Gripen-Kampfflugzeugen gehen. Und nicht wenige Bürgerliche möchten auch diese Abstimmung zuspitzen auf die Frage Ja oder Nein zur Armee. Etwas vorsichtiger drückt sich FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger aus. Doch auch sie betont, es gehe um die Glaubwürdigkeit der Armee.
Eine gute Ausrüstung braucht es dazu auch. Nicht nur eine gute Ausbildung der Armeeangehörigen, sondern auch eine zeitgemäße gute Ausrüstung.
Und dazu gehört neben neue Kampfflugzeuge. Bei SP-Nationalrätin und Gripengegnerin Evi Allemann leuchten die Alarmlampen.
Ich denke, dass gerade bei Armeefragen ist es zentral, dass aus dem linken Lager glaubwürdige Absender in Kampagnen bestehen, sprich, dass man nicht jede Frage zu einer Armee Ja- oder Nein-Frage machen kann.
Deshalb solle die XOA im nächsten Abstimmungskampf keine prominente Rolle spielen, fordert Evi Allemann. Sie sieht vor allem die eigene Partei in der Pflicht.
Und da wird sich auch die SP, so hoffe ich zumindest, ihre Verantwortung bewusst sein und engagiert einen Abstimmungskampf führen.
Die XOA ist durchaus bereit, im kommenden Abstimmungskampf anderen Kräften den Vortritt zu lassen. XOA-Vordenker Joe Lang betont, seine Organisation habe in der Vergangenheit viel dafür gemacht, damit der Sinn von neuen Kampfflugzeugen öffentlich diskutiert werden konnte.
Jetzt liegt der Hauptprotagonismus nicht mehr bei der XOA. Wir haben unsere Hauptaufgabe erfüllt. Der Hauptprotagonismus liegt jetzt bei den bürgerlichen Oppositionellen und bei den Linksparteien.
Hüben und drüben entwickelt man bereits Strategien für den Kampf um das neue Kampfflugzeug. Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung.
Elmar Plotzer. Nun zur dritten eidgenössischen Abstimmung. Im Grunde hatte das Stimmvolk über die Frage abzustimmen, ob 24 Tankstellenshops auch in der Nacht Bratwürste und Tiefkühlpizzen verkaufen dürfen. Aus Sicht der Gewerkschaft war es aber ein Grundsatzentscheid für oder gegen die 24-Stunden-Gesellschaft. Nun haben die Stimmberechtigten mit 56% überraschend deutlich Ja zu liberalen Öffnungszeiten gesagt. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Bratwürste legalisieren. Mit diesem Slogan haben die bürgerlichen Parteien für die Änderung des Arbeitsgesetzes gekämpft und gesiegt. Künftig können sie in Tankstellenshops auch mitten in der Nacht Bratwürste kaufen. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen freut's.
Ja, sie ist klarer als erwartet. Ich hätte vor einer Woche nicht daran gedacht, dass es so herauskommt. Und das zeigt doch, dass man liberal denken kann und auch liberal arbeiten will in der Schweiz. Und dass das Ganze auf einen Vorschlag der FDP zurückgeht, das macht mich besonders stolz.
Wasserfallen betont, es brauche Lockerungen bei den Ladenöffnungszeiten. Die Bedürfnisse der Konsumenten hätten sich stark verändert.
Wenn Sie sehen, dass Sie sonst einfach gewisse Möglichkeiten nicht mehr haben, einkaufen zu können und vielleicht dann alles übers Internet bestellen müssen, das kann auch keine Lösung sein. Wir wollen auch noch einen Detailhandel, der funktioniert.
Aber die heutige Abstimmung sei kein Schritt in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft, versichert FDP-Nationalrat Wasserfallen. Doch genau das befürchten die Gewerkschaften und die linken Parteien. Einen Dammbruch. Deshalb habe sich das Referendum gelohnt, trotz der Niederlage, sagt SP-Nationalrat und Gewerkschafter Corrado Pardini. Zu denken gibt ihm allerdings, dass die Westschweizer Kantone Genf und Waadt der Liberalisierung zugestimmt haben.
Wir müssen uns auch überlegen, wie wir unsere Allianz nochmal ausbauen und eben auch ein Gewicht legen in der Westschweiz. Bislang ist es uns dort gut gelungen, jetzt bröckelt dort was, dort müssen wir sicher den Finger drauf haben.
Die Gewerkschaften würden auf jeden Fall weiterkämpfen gegen längere Ladenöffnungszeiten, so Pardini.
Die Schweiz ist kein Land, das die 24-Stunden-Gesellschaft will. Der Sonntag bleibt tabu, die Nacht soll tabu bleiben. Hier gibt es sicher Mehrheiten in Zukunft. Wenn es sein muss, werden wir auch ein nächstes Referendum ergreifen, wenn die Befürworter der Liberalisierung jetzt nicht Wort halten und eben diesen Dammbruch vorantreiben wollen.
Tatsächlich sind im Parlament weitere Vorstöße in diese Richtung hängig. CVP-Ständerat Filippo Lombardi etwa kämpft dafür, dass alle Läden unter der Woche bis 20 Uhr offen haben dürfen. Er sieht sein Anliegen heute im Aufwind.
Ich glaube schon, wobei ich bin noch nicht sicher vom Enderfolg. Da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten in der Bevölkerung. Aber ich glaube schon, es ist ein positives Zeichen und in dem Sinne bin ich heute froh.
Die bürgerlichen Parteien nehmen Schwung auf und kommen bald mit der nächsten Vorlage. Die Gewerkschaften werden dagegen antreten. Heute ging es um Bratwürste, bald geht es wohl um die Wurst, um generell längere Öffnungs- und Arbeitszeiten nämlich.
Raphael von Matt. Und nun zur letzten eidgenössischen Vorlage. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat deutlich Ja gesagt zum Epidemiengesetz. Die Behörden sind erleichtert und die Gegner, sie deuten die Niederlage zu einem Sieg um. Christine Wanner.
Impfzwang, Behördenwillkür, Zwangssexualisierung. Diese Argumente konnten das neue Epidemiengesetz nicht verhindern. Die Behörden sind erleichtert. Trotzdem wollte Gesundheitsminister Alain Berset auch heute betont haben:
Wir ändern nichts an unseren bewährten schweizerischen Impfpraxis. Niemand wird in unserem Land gegen seinen Willen geimpft.
Und bei den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren sagt Präsident Carlo Conti:
In diesem Sinne bin ich froh und auch erleichtert, dass die deutliche Mehrheit der Bevölkerung sich von solchen falschen Argumenten nicht auf das Glatteis hat führen lassen.
Die Gesundheitsdirektoren haben unter dem Eindruck der SARS-Ausbrüche vor 10 Jahren bessere Absprachen zwischen Bund und Kantonen im Kampf gegen gefährliche Krankheiten angeregt. Das habe dem Stimmvolk eingeleuchtet, sagt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel.
Ich denke, dass die Leute erkannt haben, dass das Gesetz aus dem letzten Jahrtausend, kann man sagen, für die heutigen Risikopotenziale nicht mehr genügend vorsorgt, dass es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton braucht, weil die Epidemien machen an Kantonsgrenzen nicht Halt.
Trotz Niederlage spricht auf der Seite der Gegnerschaft Naturheilpraktiker Daniel Trappitsch von einem Achtungserfolg.
Wir haben vielleicht keinen großen Sieg erreicht, sondern einen kleinen. Über wichtige Dinge wurde breit diskutiert und ich denke, dass wir einiges erreicht haben als kleine Gruppierungen. Deshalb hält sich die Enttäuschung in Grenzen.
Der Abstimmungskampf sei schwierig gewesen, bilanziert auch SVP-Nationalrätin Yvette Estermann.
Es war wirklich der Kampf David gegen Goliath. Und wenn man durch die Parteien durchgeht und durch die Verbände, Ärzteschaft, waren alle dafür. Also es war ein schwieriger Kampf, aber ich fühle mich nicht als Verliererin.
Mit dem Ja zum neuen Epidemiengesetz können sich Bund und Kantone nun hinter die neue Zusammenarbeit im Krisenfall machen. Das stehe nun im Vordergrund, sagt der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti.
Die Strukturen wie Bund und Kantone gemeinsam bei möglichen Epidemien vorgehen im Interesse und zum Schutz der Bevölkerung, solche Pläne auszuarbeiten, zum Teil vielleicht auch in einzelnen Übungen einzuüben, das steht eigentlich jetzt im Vordergrund.
Ferner ebnet das Jahr den Weg im Umgang mit neuen Herausforderungen im Gesundheitswesen, wie die Spitalinfektionen und eine griffige Strategie gegen Antibiotikaresistenzen. Das neue Gesetz soll auf Anfang 2016 in Kraft treten.
Christine Wanner. Und nun zu Fußball und Politik. Im Fußball würde man sagen, der gegnerische Stürmer sei hauchdünn im Offside gestanden, deshalb sei er vom Schiedsrichter zurückgepfiffen worden. Hauchdünn im Offside steht heute auch das geplante Zürcher Fußballstadion Hartturm. Mit 50,8% Nein-Stimmen lehnt das Stadtzürcher Stimmvolk den neuen Hartturm ab. Aus Zürich der Bericht von Kurdin Vinzenz.
Für die Stadtregierung, aber auch für die Fußballclubs ist das Nein eine schmerzvolle Niederlage. Und Ancillo Canepa, Präsident des FCZ, ist überzeugt, dass jetzt viele wieder über Zürich den Kopf schütteln.
Viele werden sich fragen, ist das möglich, dass eine Weltstadt wie Zürich, eine Sportstadt, eine Stadt mit einer Agglomeration von 1,5 Millionen Einwohnern, so ein Projekt ablehnt. Also ich denke, das werden viele Leute nicht verstehen.
Gebodigt hat das Stadion eine ungewöhnliche Koalition quer durch die politischen Lager. Sie punkteten vor allem mit einem Argument, ein Fußballstadion soll nicht mit Steuergeldern finanziert werden und sicher nicht 200 Millionen Franken kosten. Dass jetzt Zürich negative Schlagzeilen macht, glaubt der Anführer der Gegner, der grünliberale Gian von Planta, nicht.
Die Stadt Zürich macht vor allem Schlagzeilen dadurch, dass sie ihr Geld sinnvoll ausgibt, und das haben wir bitter nötig, weil wir haben rote Zahlen und es werden noch rötere Zahlen kommen. Von daher, finanzpolitische Vernunft ist das, was wir jetzt brauchen.
Dabei wollte die Stadt diesmal alles richtig machen. Ein größeres Projekt, bezahlt von der Credit Suisse inklusive Einkaufszentrum und Wellnesshotel, war vor 10 Jahren vom Volk gut geheißen, schließlich aber durch Einsprachen verhindert worden. Darum plante die Stadt jetzt ein kleineres, quartierverträgliches Stadion ohne Mantelnutzung. Nach dem Nein ist jetzt aber klar, die beiden Zürcher Super League-Clubs spielen weiterhin und auf absehbare Zeit im Letzigrund-Stadion. Der Letzigrund ist aber kein eigentliches Fußballstadion, sondern für die Leichtathletik konzipiert. Man sitze zu weit weg vom Spielgeschehen und es komme keine rechte Stimmung auf, klagen die Fans.
Aus Zürich, Kurdin Vinzenz. Und nun zurück zur Bundestagswahl, zurück nach Berlin. Heute, das war ein sensationelles Ergebnis, ein Feiertag für die Union.
Es ist für die CDU ein Tag, wie wir ihn seit Jahren nicht mehr gehabt haben. 8% Zugewinn bei einer Bundestagswahl, über 40%.
Freut sich CDU-Vize Armin Laschet zum hervorragenden Ergebnis. Auch SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles anerkennt bereits den Wahlsieg der CDU.
Wir hätten uns auf Bundesebene natürlich einen höheren Zuwachs gewünscht. Die CDU hat gewonnen und jetzt wird man sehen, was Frau Merkel daraus macht.
Soweit die ersten Reaktionen. Es galt als einer der langweiligsten Wahlkämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik, aber die Resultate, die haben es in sich, da hat es handfeste Überraschungen. Daniel Eisner in Berlin, bestätigt sich das sensationelle Resultat der CDU-CSU?
Ja, dieses Ergebnis bestätigt sich. Die aktuellen Hochrechnungen sagen mehr oder weniger die gleichen Zahlen voraus wie die Prognose um 18 Uhr. Die CDU und die CSU, also die Union zusammen, die kommt auf Werte zwischen 42 und 42,5%. Wir haben es gehört, das sind 8% mehr als bei der letzten Wahl vor 4 Jahren. Die SPD umgekehrt, die hat sich zwar von der letzten Schlappe vor 4 Jahren etwas erholt, sie kommt neu laut Hochrechnungen auf 26%. Das ist ein Plus von 3%.
Die nächste handfeste Überraschung ist, die FDP könnte rausfallen. Wie steht es da zurzeit?
Ja, wenn sich die Zahlen bestätigen, dann fliegt die FDP raus. Im Moment liegt sie bei ungefähr 4,5 bis 4,7%. Das ist ein veritabler Absturz, wenn man das vergleicht mit der letzten Wahl. Damals kam die FDP auf 14,6%. Wenn die FDP nicht in den Bundestag einzieht, dann wäre das das erste Mal überhaupt in ihrer Geschichte.
Und wie steht es mit der eurokritischen AfD, der Alternative für Deutschland?
Da erwarten wir eine Zitterpartie. Die aktuellen Zahlen zeigen Werte um knapp 5%. Also da ist noch überhaupt nicht sicher, ob die AfD in den Bundestag einziehen wird oder nicht.
Ein kurzes Wort zu den übrigen Parteien.
Ja, die Grünen und die Linken, die haben beide verloren, werden aber in den Bundestag einziehen. Die Grünen, die gehen zurück von 10,7% auf etwa 8%, die Linken von knapp 12% auf etwa 8,5%. Das bedeutet, vier Parteien nach aktuellem Stand kommen ins Parlament, in den Bundestag, keine Mehrheiten für das eine oder andere Lager.
Besten Dank, Daniel Eisner. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was heißt das? Ich stehe nun wieder in Verbindung mit unserem Deutschland-Korrespondenten Kasper Selg. Kasper Selg, zu was reicht das jetzt? Zu welcher Regierungskoalition?
Also die Sensation ist die, dass es fast für eine absolute Mehrheit der CDU reicht. Also Frau Merkel könnte um ein Haar regieren, ohne überhaupt eine Koalition zu bilden. Nach der einen Hochrechnung fehlt da ein Sitz, nach der anderen fehlen drei Sitze oder vier. Also das ist mal das eine, aber sie braucht auch in dieser Konstellation noch einen Koalitionspartner. Das könnten die Grünen, das könnten die SPD sein. Das spielt an sich keine Rolle. Es braucht ja nur zwei, drei Sitze und dann ist man über die Ziellinie drüber. Eine andere Option, die immer wieder diskutiert wurde, ist Rot-Rot-Grün. Da haben zwar die SPD und die Grünen klar gesagt, das wollen wir nicht, aber es wurde immer wieder ins Gespräch gebracht. Und was, wenn die das trotzdem machen? Nach der einen Hochrechnung könnte das ganz knapp reichen, einen oder zwei Sitze Mehrheit geben. Nach der anderen Hochrechnung würde auch das, nämlich Linke, SPD und Grüne zusammen, nicht einmal reichen, um der CDU das Wasser zu reichen. Also dass diese Option, selbst wenn sie auch gar nicht so wahrscheinlich ist, möglicherweise fällt sie sogar noch rechnerisch weg. Also, das ist das Bild im Moment, Schwarz-Rot, also CDU mit SPD oder CDU mit Grünen wären rechnerisch möglich. Allerdings muss man sagen, wenn die AfD dieses Zehntelprozent oder diese zwei Zehntelprozent bis zu 5% hinauf noch schafft, dann sieht es anders aus, dann wäre überhaupt nur Schwarz-Rot möglich.
Da ist also einiges in Bewegung geraten, Kasper Selg, in Deutschland.
Da ist sehr viel in Bewegung geraten. Es ist zum einen eben die CDU, die einen gewaltigen Sprung nach vorne macht. Im Gegensatz zur SPD, das heißt von den beiden Volksparteien, wird der Abstand von der einen zur anderen noch größer. Es macht schon bald den Eindruck, als sei das eine noch eine Volkspartei und das andere bald nicht mehr. Und das andere ist eben die Tatsache, dass es jetzt nach dieser ersten Hochrechnung immer noch danach aussieht, dass die FDP bei 4,5% bleibt. Das heißt, eine Partei, die 17 Wahlperioden lang im Bundestag war, die 52 Jahre lang an der Regierung beteiligt war in dieser Bundesrepublik, dass diese Partei zum ersten Mal aus dem Bundestag ausscheiden könnte.
Besten Dank, Kasper Selg. Wir werden natürlich diese Sensation analysieren. Wieso ist das möglich? Aber zuerst gehen wir nun raus in die Praxis, zuerst in den Osten Deutschlands zu Max Ackermann im Rathaus in Leipzig. Max Ackermann, was sind die spezifischen Resultate im Osten Deutschlands?
Die sind noch nicht so bekannt, aber die CDU wird auch hier mit Abstand die stärkste Partei sein in Sachsen. Da ist sie die stärkste Partei schon seit der Wende, hat immer dominiert, zum Teil alleine regiert. Das wird auch diesmal so sein, dass die CDU die stärkste Partei ist. Und hier im Rathaus Leipzig, als die ersten Hochrechnungen kamen, da ging nicht ein Aufschrei, sondern wie ein Seufzer war das hier. Hier mit so großen Zugewinnen hat fast niemand gerechnet, obwohl hier fast alles CDU-Anhänger sind. Also die haben fast leise gejubelt, könnte man sagen.
Gab es im Osten Deutschlands andere Themen, die wichtig waren als im Westen?
Es gab nicht grundsätzlich andere Themen, aber es gab andere Themenakzente. Die Mindestlohnforderung der Linken, der Gewerkschaften, der SPD auch, die war hier besonders populär in einer Gegend, wo eben drei Viertel der Leute in einzelnen Branchen unter diesen 8,50 Euro verdienen. Aber da hat eben die CDU dann ja diese Mindestlohnforderung mindestens teilweise auch aufgenommen und hat den Linken den Wind aus den Segeln genommen. Also das war ein bisschen ein anderer Akzent, aber grundsätzlich andere Themen gab es eigentlich nicht.
Und ganz kurz, es sieht also so aus, als ob die Linken recht hätten, dass die SPD nur noch den Kanzler stellen kann, wenn die Linke und die Grünen mit im Boot sind. Wie ist eigentlich das Verhältnis von SPD zu Linken im Osten?
Also es ist entspannter als im Westen, das hat historische Gründe und es hat auch machtpolitische Gründe. Der große Unterschied zwischen West und Ost bei den Linken ist ja, dass die Linken im Osten sind eine große Volkspartei mit über 20% der Stimmenanteile. Im Westen ist es eine Splitterpartei, also hier können sie selbstbewusst auftreten. Hier sind sie zum Teil stärker als die SPD, da geht man aufeinander zu. Und hier will man auch Regierungsverantwortung übernehmen. Aber ich habe niemanden getroffen, der dies jetzt schon für realistisch hält auf Bundesebene. Aber in 4 Jahren kann das wieder ganz anders aussehen.
Besten Dank nach Leipzig. Wir werden eine Live-Gesprächsrunde mit Max Ackermann aus Leipzig haben in der zweiten Ausgabe des Echos in circa einer Stunde. Gesprächspartner sind unter anderem ein politischer Kabarettist. Und wir schalten nun in die Hauptstadt des größten Bundeslandes Deutschlands. Nach Düsseldorf, der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, genauer in die Düsseldorfer Altstadt zu Simon Fatzer. Simon Fatzer, wo sind Sie genau?
Ich bin in der Brauerei im Füchschen, heißt das hier. Das ist eine traditionelle, authentische Brauerei an einer der ältesten Straßen. Da kommen auch wirklich die Einheimischen und nicht Ballermann-Touristen, habe ich mir sagen lassen. Und die trinken dann hier ein Füchschen alt und essen Senfrostbraten Düsseldorfer. Der steht immer sonntags auf dem Menü.
Und schmeckt den Wählern dieser Senfrostbraten oder nicht?
Oh, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich nehme es an, denn sie kommen immer wieder. Aber ob ihnen die Wahlen schmecken, das kann ich jetzt direkt fragen hier. Heinz Breiden ist bei mir, den habe ich beim Stammtisch geschnappt, ist SPD-Wähler. Ja. Und jetzt nach Hochrechnungen ist die CDU die große Gewinnerin mit 42%. Die SPD macht bloß 26%. Wie groß ist jetzt da die Enttäuschung, Herr Breiden?
Ja, ich habe damit gerechnet. Weil es ist in der Vergangenheit auch des Öfteren so gewesen, dass bei diesen Prognosen und Umfragen von Emnet, von wem auch immer, eine Tendenz war, dass die SPD aufholt. Aber letztendlich so, wenn der Wähler an die Urne muss, dann sagt er auch, ja, nehmen wir doch wieder die Merkel, wir wissen, was wir haben. So typisch deutsch, nehmen wir das, was wir immer schon gemacht haben.
Aber Sie haben das ja nicht gesagt, obwohl Sie auch Wechselwähler sind. Das ist das zweite Mal, dass Sie SPD wählen. Ja. Kurz, was hat Sie dieses Mal überzeugt bei der SPD?
Im Grunde genommen diese Dinge, dass man die Mietpreiserhöhung deckeln wollte, dass es allerdings uferlose steigt. Thema Mindestlohn von 8,50 Euro, dass nicht die Leute in irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen ausgebeutet werden mit 5 Euro pro Stunde. Und im Grunde genommen zu solchen Positionen hat sich die CDU nicht klar geäußert.
Gut, das war Heinz Breiden hier direkt aus dem Brauhaus im Füchschen. In der Sondersendung ab 20 Uhr ist es dann ein bisschen enger hier am Tisch. Da habe ich 3 junge Wählerinnen, mit denen ich sprechen werde.
Besten Dank, Simon Fatzer in Düsseldorf. Die geradezu historische Verliererin heute, wir haben es gehört, ist die FDP. Sie verliert fast 2/3 ihrer Wählerstärke und zittert erstmals um den Einzug in den Bundestag, beziehungsweise dass sie es wieder schafft. Hier der stellvertretende Parteichef Christian Lindner.
Egal wie der Abend heute ausgeht, ist das die bitterste Stunde für die FDP seit 1949. Ganz offensichtlich haben wir Erwartungen der Wähler in unsere Regierungsbeteiligung enttäuscht. Ich glaube, es geht noch etwas tiefer. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die eine Partei wollen, die wirtschaftliche Vernunft mit gesellschaftspolitischer Liberalität verbindet, also Liberale. Aber die haben wir bei dieser Bundestagswahl nicht erreicht. Die haben sich bei uns nicht heimisch gefühlt. Ab morgen muss die FDP neu gedacht werden.
Das war Christian Lindner, der Hoffnungsträger der FDP in Nordrhein-Westfalen. Und nun zurück zu Kaspar Selg in Berlin. Ein sensationelles Resultat, haben Sie gesagt. Erstaunlich ist ja, die FDP ist einerseits draußen, CDU, CSU haben eine historische Mehrheit gewonnen und gleichzeitig auch die AfD, die Alternative für Deutschland, von der man ja befürchtet hat, dass sie der Union Stimmen wegnimmt. Wissen Sie schon etwas über die Wählerwanderungen?
Noch nicht allzu viel, aber ich habe einige Zahlen schon gesehen und es ist sehr klar, die 10%, die die FDP verloren hat, also die 10% Punkte, die die FDP verloren hat, von denen Sie eben gesprochen haben, Da ging ein großer Teil hinüber zur CDU und ein erheblicher Teil hinüber zur AfD, zur Alternative für Deutschland. Also es ist offensichtlich so, dass die FDP fast noch dramatischer als vor 4 Jahren die SPD sozusagen unter dem Druck der Regierungsbeteiligung mit der CDU massiv kleiner geworden ist. Es ist in beiden Fällen so gewesen, dass man sagen kann, sowohl die SPD damals als die FDP jetzt haben erheblich mitgearbeitet an dieser Regierung. Die SPD hat ja damals diese ganze Agenda 2010-Geschichte mit der CDU weiterentwickelt und weitergetrieben, von der man heute sagt, das sei das große Rezept gewesen dafür, dass es Deutschland wirtschaftlich jetzt so gut geht. Und trotzdem ist die SPD vor 4 Jahren massiv abgestraft worden. Also der ganze Ruhm für das, was da gemacht worden ist in der Regierung, ging auf Frau Merkel. Und die FDP hat jetzt genau das gleiche Schicksal erlitten, noch brutaler, wenn man es proportional anschaut. Nämlich, dass man dies und jenes erreicht hat in dieser Regierung, dass man sich zuschreiben kann. Dem Land geht es sehr gut. Das haben die Parteien, die beiden, die FDP und die CDU, für sich in Anspruch genommen. Das ist Resultat unserer Regierungsarbeit. Beide waren stolz drauf, aber nur eine wurde dafür belohnt und die andere abgestraft.
Besten Dank, Kaspar Selgt. Ich muss Sie kurz unterbrechen. Wir haben jetzt Angela Merkel, die Wahlsiegerin.
Es war keineswegs ein einfacher Weg für Merkel. Sie hat ja die CDU deutlich in die Mitte gerückt. Manche haben auch gesagt, nach links, vor allen Dingen ihre Kritiker. Und doch, es hat sich jetzt ausgezahlt. Sie hat sie zu einer Stärke geführt, wie sie sie sehr lange nicht gegeben hat für die Union. Und es hat sich gezeigt, dass sie eben doch...
Der Jubel ist groß. Kaspar Selk, Angela Merkel strahlt zurecht. Wir warten, dass sie etwas sagt. Was ist Ihr Eindruck, warum die CDU-CSU so stark war?
Die Hauptsache ist die Wirtschaft, die wirtschaftliche Lage. Jetzt beginnt sie zu sprechen. Ja.
Der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank.
Das war also die erste Reaktion der Wahlsiegerin, kurz und bündig. Und ich bin nun in Verbindung mit dem Politologen Gero Neugebauer in Berlin, Parteienforscher. Gero Neugebauer, warum hat die Union so viel gewonnen? Wir haben es von Kaspar Selk gehört. Das eine ist die Wirtschaft. Was sind die übrigen Gründe?
Nun, einmal hat die Union eine geschickte Strategie gemacht im Wahlkampf. Sie hat immer von einem Lagerwahlkampf gesprochen und damit Ängste geweckt, wenn das Ergebnis zu Ungunsten der Union auslaufen würde, könnte das dazu führen, dass die Richtung sich ändert. Aber in Deutschland ändert sich nicht die Richtung, da werden höchstens Schlängellinien gemacht. Und dann hat sie ganz vernünftig im Sinne eines Konzepts die Person in die Mitte gestellt. Und zwar die Person Merkel in einer Art und Weise, die auch dazu geführt hat, dass der Begriff Mutti nicht polemisch, sondern positiv diskutiert worden ist. Man hat dann auf die persönlichen Eigenschaften abgehoben, hat ihren Machtinstinkt gelobt, gesagt, dass sie keine offenen Herrscherallüren hat, bella figura in der Außenpolitik macht und alles solche Eigenschaften, sodass letztendlich der Eindruck entstanden ist, es sind überhaupt nicht so sehr die politischen Inhalte, sondern es sind mehr, da sagen wir mal, Befindlichkeiten, die die Mehrheit der Wähler veranlassen zu sagen, das ist die richtige Person, der vertrauen wir weiter unser Schicksal an.
Gibt es eine Art Lebensgefühl Merkel in Deutschland? Sind die Deutschen vielleicht unpolitischer geworden und Angela Merkel sagt, ich mache das schon für euch?
Polemisch gesagt könnte man sagen, es gibt so eine Art Mittelmäßigkeit und die drückt sich in der Tat aus darin, dass die Deutschen sagen, wir wissen, dass es Themen gibt, die müssen eigentlich kontrovers diskutiert werden, da müssen uns Lösungen für geführt werden. Aber wir sind auch damit zufrieden, dass die Situation sich eigentlich nicht verändert und zwar verändert in dem Sinn, dass ich befürchten muss, sie wird schlechter. Und in dem Moment, in dem die Bevölkerung sagt, ich lege mein Schicksal, etwas einfach formuliert, in die Hände von Frau Merkel, sie sorgt für mich wie eine Mutter, dann frage ich, na, wer wählt schon seine Mutter ab?
Das ist ein gutes Fazit. Wir werden gerne mit Ihnen noch weitersprechen. Wir schalten aber nun zu einem O-Ton, einem ersten Ton zu den Grünen. Die Grünen gehören auch zu den Verlierern und eine der kleinen Parteien, wie gesagt, die verloren hat, sind die Grünen. Wir hören die politische Geschäftsführerin Steffi Lemke.
Das ist ganz klar ein enttäuschendes Ergebnis heute Abend für uns. Wir haben damit unsere Wahlziele, eine rot-grüne Regierung zu bilden und auch unser Ergebnis von 2009 zu verbessern, nicht erreicht.
Das war Steffi Lemke, die Geschäftsführerin der Grünen. Und nun schalten wir zur SPD, zu den Sozialdemokraten. Joe Schelbert, Sie sind im Willy-Brandt-Haus in Berlin-Mitte. Die SPD hat eigentlich weniger geschafft, als man sich erhofft hat nach diesem TV-Duell Merkel-Steinbrück.
Ja, das kann man sagen. Man merkt hier, jetzt ist gerade Herr Steinbrück am Reden. Er versucht, die Leute zu beruhigen. Sie machen sich etwas selbst Mut. Aber es ist eine Mischung, würde ich sagen, aus Enttäuschung, aber auch Erleichterung, also Enttäuschung wegen des eigenen Ergebnisses. Das ist ja nicht sehr traumhaft. Und Jubel gab es dann, das ist quasi die Erleichterung, als das Resultat der FDP gemeldet wurde. Ich habe mit Sozialdemokraten hier gesprochen, die haben eben gesagt, das primäre Ziel sei die Abwahl der Koalition aus CDU und FDP gewesen, das Ziel sei erreicht. Das eigene Resultat sei 26%, sei in Ordnung, sie meinten 29 wäre besser gewesen.
Macht sich neben diesen etwas beschönigenden Worten, also ich meine immerhin, die Koalition ist vielleicht abgewählt, macht sich da auch ein bisschen Frustration breit? Hat die SPD das Gefühl, wir schaffen das nicht mehr, ohne dass wir doch mit den Linken und den Grünen koalieren?
Ja, ich habe eben das Thema auch angeschnitten in meinen vorherigen kurzen Gesprächen mit Sozialdemokraten und die haben eben gesagt, ja, eigentlich hätten sie lieber gewollt, dass die FDP das schaffe, dann gäbe es die große Koalition und sie könnten in der quasi in der Opposition bleiben und weil es würden schwierige Entscheidungen kommen. Ein anderer hat gemeint, mit den Linken würde das ja sowieso gar nie gehen. Man sei eigentlich in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits wolle man nicht mit den Linken, aber andererseits würde dann die Linke quasi die SPD wieder, wenn sie in die Regierung gehe, vor sich her treiben. Also die SPD ist wirklich in einer schwierigen Situation und ich glaube, das wird lange Diskussionen geben, also nicht nur heute Nacht, sondern das ist natürlich dann ein strategischer Entscheid, der in den nächsten Monaten oder vielleicht 1-2 Jahren irgendwann entschieden werden muss. Will man mit den Linken gehen oder will man quasi immer Juniorpartner sein in einer großen Koalition?
Besten Dank, Joe Schelbert im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Und nun zurück zu unserem Hauptstadtstudio. Sie haben es gehört, die SPD muss Entscheidungen fällen, strategische Entscheidungen fällen. Kasper Selk, droht da schon ein bisschen die Nacht der langen Messer? Am Freitag gibt es ja einen kleinen Parteikonvent.
Ich bin mir da nicht so sicher. Die SPD ist natürlich immer noch besser dran als andere Parteien im Moment, wenn man das so sagen kann. Sie hat ganz klar ihr Wahlziel nicht erreicht. Rot-Grün ist weit, weit weg von allem Möglichen. Es wird sicher so sein, dass man sich überlegen muss, wie man sich jetzt verhält. Das ist die eine Frage, die Joe Schelbert eben angesprochen hat, natürlich im Mittelpunkt. Das wird kommen, die Diskussion. Man hätte möglicherweise mit einer hauchdünnen Mehrheit die Möglichkeit, Rot-Rot-Grün zu bilden, also eine linke Regierung gegen diese sehr, sehr starke CDU-CSU. Aber die Aussagen, die man gemacht hat vor dieser Wahl, waren klipp und klar. Mit der Linken werden wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eine Koalition bilden und damit ist Schwarz-Rot eigentlich die einzige Option. Das heißt, nach der langen Messe, ich meine, wenn man am Schluss in der Regierung sitzt, glaube ich nicht, dass es eine riesige Schlacht jetzt schon geben wird, aber es wird sich mittelfristig sicher für die SPD die Frage stellen, wenn wir eine linke Mehrheit im Parlament eigentlich haben können, wie lange halten wir das durch, dass wir das nicht machen, sondern mit der CDU zusammen regieren. Also es wird sicher heftige Diskussionen geben, ob die langen Messer ausgepackt werden, welche irgendwelchen Leuten ihre Jobs kosten könnten. Ich glaube eigentlich nicht, außer natürlich, dass Steinbrück als Kanzlerkandidat ja von Beginn an schon gesagt hat, er werde in dieser Regierung keine Rolle spielen. Also er wird zwar an den Koalitionsgesprächen mitbeteiligt sein, aber nicht in der Regierung sein, aller Voraussicht nach.
Also vielleicht werden nicht die Messer gezückt, Kasper Selk, Sie haben es gesagt, aber vielleicht muss die SPD zum Psychiater gewissermaßen, weil vor 10 Jahren wurde diese Agenda 2010 beschlossen, es kam Hartz IV, das hat diese Partei gespalten. Ist sie im Grunde noch immer zerrissen und ist sie sich noch immer nicht sicher, sind wir jetzt dafür oder dagegen?
Eigentlich nicht. Ich meine, man hat mit dem Wahlprogramm, das man sich jetzt gegeben hat, ja einen deutlichen Schritt nach links gemacht. Verschiedene Positionen, für die Steinbrück gestanden hat seinerzeit mit Agenda 2010, hat man modifiziert. Man hat dafür ein bisschen Gas gegeben auf anderen sozialen Themen, zum Beispiel den Mindestlohn 8,50 gefordert, andere soziale Anliegen in den Vordergrund gestellt. Das «Wir entscheidet» war der Slogan, also man will eine Wende einleiten im Sinne von weg vom Wirtschaftsliberalismus hin zu wieder einem sozialeren, zu einer sozialeren Marktwirtschaft, als sie in den letzten Jahren gepflegt worden war. Das hat an sich die Partei eher zusammenrücken lassen, dieser eine Schritt nach links, sagen wir jetzt mal. Von daher wäre eigentlich programmatisch das gar nicht so sehr angezeigt. Aber jetzt kommt eben dieser andere Faktor, dass es möglich wäre, und da sind wir noch nicht sicher, dass man mit Rot-Rot-Grün eine knappe Mehrheit schaffen könnte. Und das wird ganz eindeutig und sicher Spannungen auslösen. Mindestens, wenn nicht schon jetzt in dieser Woche, dann sicher auf die Dauer.
Besten Dank, Kasper Selg und Gero Neugebauer. Sie verfolgen die deutsche Politik seit Jahrzehnten. Und das hat es noch nie gegeben, wenn es eintrifft, dass die FDP rausfällt. Bis jetzt braucht es ja immer die FDP trotz allem. Sie war irgendwie ein Korrektiv, sie gehörte dazu. Und jetzt ist sie vielleicht draußen. Warum?
Die FDP ist ihren eigenen Aussagen zum Opfer gefallen. Sie hat sich als eine Partei dargestellt, die primär wirtschaftspolitisch agieren will, hat Leuten versprochen, dass es mehr Netto vom Brutto gäbe und dass sie etwas liefern werde. Nun ist Glaubwürdigkeit in der Politik immer verknüpft mit der Frage, verspreche ich was, dann liefere ich auch was. Sie hat keine Leistung gebracht und insofern ist sie dem Spruch, Leistung muss sich lohnen, wirklich zum Opfer gefallen. Es hat sich für sie nicht gelohnt in der Regierung. Sie hat es nicht geschafft, ein spezifisches FDP-Projekt durchzubringen, das ihre Eigenständigkeit gegenüber der Union gezeigt hätte, zum Beispiel auf Steuersystemreform zu bestehen. Und insofern ist auch bei der Art und Weise, wie der Wahlkampf geführt wurde, das Ergebnis logisch. Möglicherweise hätte sogar die Union eine Mehrheit kriegen können, wenn sie die FDP-Anhänger massiv beworben hätte und gesagt hätte, FDP ist am besten bei ihr aufgehoben.
Und wenn wir versuchen, die großen Linien zu zeichnen, glauben Sie, das ist ein einmaliger Ausrutscher, die FDP kommt zurück oder wird sie abgelöst halt auch von den Grünen und der AfD vielleicht sowas?
Der politische Liberalismus ist seit 1994, seitdem Herr Westerwelle Generalsekretär wurde, nicht mehr in der FDP vertreten. Natürlich gibt es Inseln, es gibt Reste. Und das ist aber das große Manko, dass er rein wirtschaftsliberale Partei geworden ist. Das aber hat
Herr Neugebauer,
die Anhänger gekostet.
Mit Westerwelle hatte die FDP auch ihren größten Erfolg. 14%.
Ja, weil sie in einem bestimmten Zeitpunkt ganz massiv auf die Sozialdemokratisierung der CDU gesetzt hat und gesagt hat, wenn ihr bestimmte Veränderungen haben wollt, einen bestimmten wirtschaftspolitischen Kurs, der übrigens deutlich an der Leipziger Aussage der CDU von 2003 orientiert war, als das, was Frau Merkel in dem Wahlkampf selbst gemacht hatte, da ist das dann logisch, dass er diesen Zuspruch kriegt. Aber jetzt, wo sie die gleichen Ziele propagiert wie die Union, Haushaltskonsolidierung und dann erst einmal Steuersenkung, da ist sie tatsächlich entbehrlich, zumal die anderen Punkte des politischen Liberalismus in anderen Parteien vertreten sind, ob es nun die Grünen sind, ob es die Sozialdemokraten und die Union selbst sind. Und insofern, denke ich, hat sie sich selbst entbehrlich gemacht.
Und eine pointierte Aussage zum Schluss. Was glauben Sie, die AfD, die Alternative für Deutschland, die die D-Mark wieder einführen will, ist die eine Eintagsfliege oder hält die länger?
Die AfD ist jemand, der uns das gestern als die Zukunft verkörpern möchte. Und ich denke nicht, dass die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich darauf reinfallen. Aber wir haben Wohlstandschauvinisten, die glauben, man müsste solchen Parteien Zustimmung geben, damit die Stimme gehört wird. Sie kann jetzt die Stimme erheben, sie kriegt etwas Geld von der Regierung, kann propagieren. Bei der Europawahl wird es interessant werden, wie sie da abschneidet.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Deutschland hat gewählt und die große Siegerin heißt Angela Merkel.
Der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen, das ist ein super Ergebnis.
Das kann man wohl sagen. Herausforderer Peer Steinbrück anerkennt seine Niederlage.
Der Ball liegt im Spielfeld von Frau Merkel. Sie muss sich eine Mehrheit besorgen.
Und die große Verliererin, so sieht es aus, ist die FDP, die aus dem Bundestag rausfällt. Vielleicht. Zudem, die Schweiz hat abgestimmt, und zwar mit einem Ja zur Liberalisierung der Tankstellenshops. Sie hat mit einem Ja zur Revision des Epidemiengesetzes entschieden und mit einem Nein zur Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht. Echo der Zeit, Am Mikrofon Peter Vögeli. Bei der Bundestagswahl in Deutschland gibt es eine sensationelle Siegerin, Kanzlerin Angela Merkel, und mit ihr die Union aus CDU und CSU. Eine historische Niederlage erleidet die FDP. Kein politisches Lager hat im Moment eine klare Mehrheit. Das Wahlgeschehen aktuell aus Berlin, Daniel Eisner.
Der Sieg von Angela Merkel ist überwältigend. 42% und etwas mehr laut den aktuellen Hochrechnungen. Das sind satte 8% mehr als bei der letzten Wahl. Ein überwältigender Sieg, aber zugleich ein ganz bitterer, denn die CDU droht ihren bisherigen Koalitionspartner, die FDP, zu verlieren. Die FDP liegt zurzeit bei 4,5%, das ist eine historische Schmach, ein Absturz von 10%. Und wenn es bei diesen Zahlen bleiben würde, wäre die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten, erstmals überhaupt in ihrer Geschichte. Eine Zitterpartie erlebt auch die eurokritische Alternative für Deutschland AfD, die erstmals zu einer Bundestagswahl angetreten ist. Sie liegt aktuell ganz knapp unter der 5%-Hürde bei 4,9%. Da müssen wir uns noch eine Weile gedulden, bis wir wissen, ob es der AfD reicht oder eben nicht. Im linken Lager steht die SPD aktuell bei knapp 26%, eine Zahl, welche in der Partei positive, aber keine enthusiastischen Reaktionen auslöst. Immerhin schneidet die SPD etwa um 3% besser ab als bei der letzten Wahl, als sie so tief lag wie noch nie. Nicht wunschgemäß das Abschneiden von Grünen und Linken aus ihrer jeweiligen Sicht. Sie machen beide ein paar Schritte zurück, beide kommen auf rund 8%. Das sind Einbußen von 3 bzw. 4 Prozentpunkten. Beide werden aber im Bundestag bleiben. Bei der Bundestagswahl 2013 haben übrigens mehr Wahlberechtigte gewählt als vor 4 Jahren. Die Beteiligung steigt von knapp 71 auf etwa 73%.
Wir werden gleich zu unserem Deutschlandkorrespondenten Kasper Selk schalten, aber zuerst in die Schweiz. Eine Übersicht der Abstimmungen hat Angelique Wächli.
Es war eindeutig und schnell klar, von der Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht will das Schweizer Stimmvolk nichts wissen, und zwar mit einem Nein-Stimmenanteil von 73%. Die Initiative der XOA, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, scheiterte bereits am Ständemeer. Kein einziger Kanton war dafür, die Wehrpflicht abzuschaffen. XOA-Vorstandsmitglied Joe Lang ist enttäuscht, dass er nicht einmal alle Stimmen der Linken habe für sich gewinnen können.
Ein wichtiger Teil der Linken hatte Angst, die Armee könnte entdemokratisiert werden. Und dieses Argument muss sehr ernst genommen werden. Kommt dazu, die Leute hatten Angst, der Katastrophenschutz könnte verloren gehen. Dabei braucht die Schweiz einen viel professionelleren Katastrophenschutz.
Angenommen, mit 56% Ja-Stimmen wurde dagegen die Änderung des Arbeitsgesetzes, auch bekannt als Tankstellenjobvorlage. Die Befürchtung der Gegner, bald könnte der gesamte Detailhandel ein 24-Stunden-Betrieb sein, fand zu wenig Gehör. Darum sei es schließlich auch gar nicht gegangen, sagt der Präsident der Grünliberalen Martin Bäumle als Befürworter der Vorlage.
Es geht um eine unsinnige Sortimentsbeschränkung, die aufgehoben werden sollte, und nicht um eine Liberalisierung. Ich interpretiere das Ja nicht als ein Ja zum 24-Stunden-Tag, sondern als Ja zu dieser Vorlage, für die wir uns eingesetzt haben und den Leuten erklärt haben, worum es geht.
Die Revision des Epidemiengesetzes wird mit 60% Ja-Stimmen angenommen. Die Gegner hatten vergeblich mit Impfzwang, Behördenwillkür und Zwangssexualisierung argumentiert. Trotzdem sind sie zufrieden und sagen, immerhin hätten sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen können.
Und nun zu den übrigen Nachrichten des Tages mit Damian Rast und Miriam Knecht.
Als erster Schweizer Kanton führt das Tessin ein Verhüllungsverbot ein. Mehr als 65% der Stimmenden sagen Ja zum Volksbegehren. Es geht darum, dass niemand sein Gesicht auf öffentlichen Plätzen und Straßen verbergen darf. In der Stadt Zürich wird auf dem Harturm-Areal kein neues Fußballstadion gebaut. Die Stimmenden haben den Kredit abgelehnt, hauchdünn mit 50,8%. Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Zürich dürfen weiterhin politisch nicht mitreden, auch nicht auf Gemeindeebene.
Im Kanton Basel-Stadt wird die Initiative «Bezahlbares und sicheres Wohnen für alle» abgelehnt. Der Gegenvorschlag von Regierung und Parlament hingegen angenommen. Dieser ermöglicht es, Häuser einfacher abzureißen. Außerdem will Basel-Stadt über den Gleisen des SBB-Bahnhofs keine Grünfläche. Die Zentralpark-Basel-Initiative wurde verworfen. In Basel-Land wird die kantonale Pensionskasse reformiert. Damit könnte die Kasse wie vorgesehen saniert werden. Allerdings ist noch eine Initiative einiger Gemeinden zum gleichen Thema hängig. Im Kanton Aargau können Patienten ihre Medikamente weiterhin nur in der Apotheke beziehen. Die Ärzte wollten mit einer Initiative erreichen, dass auch sie Medikamente verkaufen dürfen. Auch eine Initiative der Apotheker zum gleichen Thema hatte keine Chance. Sie wollten, dass das Verbot der Medikamentenabgabe durch Ärzte in der Kantonsverfassung verankert wird.
Boris Banga muss nach 22 Jahren seinen Stadtpräsidentensessel in Grenchen räumen. Der SW-Politiker verliert im zweiten Wahlgang knapp gegen François Scheidecker von der FDP. In Aarau stellt neu die SP das Stadtpräsidium. Dies, nachdem das Amt 28 Jahre in der Hand der FDP war. Jolanda Urech schlug den FDP-Herausforderer Lukas Pfisterer knapp.
Der Bündner Stromkonzern Repower darf das geplante Kohlekraftwerk in Italien voraussichtlich nicht bauen. Die Volksinitiative «Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft» wurde gut geheißen. Ein Ja gab es aber auch für den Gegenvorschlag der Regierung. Dieser hätte den Bau des Kraftwerks erlaubt. Die Stichfrage fiel knapp zugunsten der Initiative aus. Wegen dieser geringen Differenz müsste das Resultat laut Gesetz kommende Woche nochmals überprüft werden. Die Stimmberechtigten in Davos sagen Ja zu einer Liegenschaftssteuer. Diese soll ab nächstem Jahr über 5 Millionen Franken jährlich einbringen.
Bei der Ersatzwahl für die Freiburger CVP-Staatsrätin Isabelle Chasseau gibt es einen zweiten Wahlgang. Weder Jean-François Steyert von der SP noch Jean-Pierre Sicken von der CVP holten das absolute Mehr für die Wahl in die Regierung. Gemeinden in Uri dürfen künftig fusionieren. Eine Änderung der Verfassung wurde angenommen. Gemeindefusionen werden aber nicht vom Kanton finanziell unterstützt. Das revidierte Polizeigesetz in Uri wurde ebenfalls deutlich angenommen. Damit werden verdeckte Vorermittlungen wieder möglich. Zug tritt als 11. Kanton dem Hooligan-Konkordat bei. Das Stimmvolk sagte deutlich Ja. Mit dem verschärften Konkordat sind Fußball- und Eishockeyspiele der höchsten Klasse bewilligungspflichtig und es können Rayonverbote ausgesprochen werden. Das Parlament des Kantons Zug wird in Zukunft nach einem neuen Wahlsystem zusammengesetzt, welches den Stimmen der kleinen Gemeinden mehr Gewicht gibt. Für den Regierungsrat des Kantons Zug gelten neu strengere Regeln. Künftig dürfen Regierungsmitglieder nicht mehr im National- oder Ständerat sitzen.
In den Kindergärten des Kantons Luzern darf weiterhin Mundart und Hochdeutsch gesprochen werden. Die SVP-Initiative wurde abgelehnt. Sie wollte nur noch Mundart als Unterrichtssprache zulassen. Und die Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern wird zu einer autofreien Flaniermeile. Die SP-Initiative wurde angenommen. Im Westen der Stadt Bern entsteht eine Zone für alternative Wohnformen. Damit dürfen auf einem heutigen Landwirtschaftsgebiet legal sogenannte Wagendörfer aufgebaut werden.
Ins Ausland. Der Angriff auf ein Einkaufszentrum im kenianischen Nairobi hat mindestens 59 Tote gefordert. Dutzende Menschen wurden verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine Schweizerin. Zum Anschlag bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz aus Somalia. Der frühere chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai muss den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er ist wegen Korruption, Veruntreuung und Amtsmissbrauch schuldig gesprochen worden. Zudem ordnete das Gericht an, dass Bos gesamter Besitz beschlagnahmt wird. Bo wies diese Vorwürfe gegen ihn stets zurück. Und nun zum Sport. Im Schweizer Fußball könnte es an der Spitze kaum spannender sein. Reto Held.
IB, der Leader, verlor schon gestern. GC und Basel nutzten die Gelegenheit und holten die Berner ein. Damit sind nicht weniger als 3 Teams im Moment punktgleich. GC schlug Thun eher zu knapp 2:1, Basel gewann in Sion 3:1, hatte allerdings lange Mühe und Zürich schließlich gewann in Lausanne 2:1 und hält damit einigermaßen den Anschluss an die Spitzenteams. Die ersten 4 Teams sind damit nur gerade durch einen einzigen Punkt getrennt, Lausanne hingegen ist klar letzter. In der Formel 1 ist es nur noch dank Fernando Alonso einigermaßen spannend. Der Spanier wurde auch heute Zweiter und bleibt mindestens theoretisch ein Konkurrent für Sebastian Vettel. Der Titelverteidiger feierte beim Nacht-GP heute in Singapur einen hochüberlegenen Sieg. Dritter wurde Kimi Räikkönen. Nico Hülkenberg holte für das Schweizer Sauberteam 2 WM-Punkte. Als 9. Esteban Gutierrez wurde 12. Und an der Rad-WM war es für die Schweizer im Mannschaftszeitfahren nur kurzzeitig spannend. Fabian Cancellara wurde mit seinem Team Fünfter, Michael Scher wurde Vierter, allerdings beide klar hinter den Medaillen.
Das Wetter. In der Nacht ist es klar. Morgen gibt es zunächst im Flachland Nebel. Dann ist es erneut überall sonnig und nahezu wolkenlos. Die Temperatur im Norden 21, im Süden 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Bundestagswahl in Deutschland. Die CDU-CSU kommt auf über 40%. Das ist eine Sensation. Die deutsche FDP fällt zum ersten Mal in der Geschichte aus dem Bundestag raus. Das ist für sie eine Katastrophe. Die SPD erholt sich nur leicht, aber stagniert so bei 26%. Das ist eine Enttäuschung. Und schließlich berichten wir noch über die Abstimmungen in der Schweiz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Bundeskanzlerin Merkel und die Unionsparteien gehören also zu den klaren und großen Gewinnern dieser Wahl. Ein dunkler Tag hingegen ist es für den Koalitionspartner FDP. Veronika Mayer mit den ersten Reaktionen.
Sie strahlte übers ganze Gesicht, als sie vor die Medien trat. Bundeskanzlerin Angela Merkel, große Gewinnerin dieser Wahl.
Freunde, der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank.
Mehr als 40% für die Unionsparteien. Ein klares Ergebnis. Allerdings, es wird nicht reichen für eine erneute Koalition der Unionsparteien mit der FDP. Denn sie hat heute eine schmerzliche Niederlage erlebt. Die FDP nicht mehr im Bundestag. Das muss erst mal verdaut werden. Es sei wohl die bitterste Stunde für die FDP seit 1949, sagt dazu Christian Lindner, der stellvertretende Parteichef.
Ganz offensichtlich haben wir Erwartungen der Wähler in unsere Regierungsbeteiligung enttäuscht. Ich glaube, es geht noch etwas tiefer. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die eine Partei wollen, die wirtschaftliche Vernunft mit gesellschaftspolitischer Liberalität verbindet, also Liberale. Aber die haben wir bei dieser Bundestagswahl nicht erreicht. Die haben sich bei uns nicht heimisch gefühlt. Ab morgen muss die FDP neu gedacht werden.
Ob das nun heißt, dass die aktuelle Parteispitze der FDP umgebaut wird, lässt er offen. Schwarz-Gelb hat nun also ausgedient. Kommt es nun also zur großen Koalition? Zur Regierungszusammenarbeit zwischen der Union und der SPD, die heute auch zugelegt hat, aber weniger als erwartet. Kurz und knapp sagt dazu der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück.
Der Ball liegt im Spielfeld von Frau Merkel. Sie muss sich eine Mehrheit besorgen.
Und kaum ausführlicher äußerte sich die Generalsekretärin der SPD, Andrea Nahles, zur gleichen Frage.
Wir haben uns einen höheren Zuwachs erhofft, aber das ist immerhin ein Zuwachs. Und darüber hinaus hat die CDU gewonnen. Aber Koalitionen, die werden heute Abend hier auf keinen Fall entschieden.
Sagt die Generalsekretärin der SPD, Andrea Nahles, im Beitrag von Veronika Mayer. Und nun zurück in unser Hauptstadtstudio nach Berlin. Kasper Selg, unser Deutschlandkorrespondent. So wie es aussieht, könnte die CDU-CSU, also die Unionsparteien, sogar eine absolute Mehrheit erreichen. Das ist in diesen Zeiten eigentlich eine Sensation. Ist das eigentlich zu 99,9% Angela Merkel zu verdanken?
Ich würde nicht sagen 99,9, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich muss noch ein bisschen relativieren zu dem, was Sie gesagt haben. Es gibt jetzt einzelne Hochrechnungen, die effektiv darauf kommen, dass es mit einem oder zwei Sitze eine absolute Mehrheit für die CDU/CSU geben könnte. Das sind aber ganz, ganz knappe Zahlen. Sie sind noch wackelig, weil das hat mit dem Wahlsystem zu tun. Wenn ich das jetzt alles erklären würde, würde die Antwort 5 Minuten dauern. Deswegen lasse ich das weg. Ich weise einfach darauf hin, das könnte auch wieder zurückwechseln. Aber es ist immerhin so, und das ist in der Tat eine Sensation, die CDU/CSU knappert am absoluten Mehr. Also es ist nicht unmöglich, dass am Ende dieses Abends Frau Merkel gar keinen Koalitionspartner braucht. Und das ist wirklich eine absolut neue Situation in der deutschen Parteienlandschaft.
Da müsste man irgendwie schon zu Adenauer zurückschauen, ungefähr. Peer Steinbrück hat gesagt, der Ball liegt nun im Feld von Angela Merkel. Vielleicht hat sie die absolute Mehrheit. Wenn nicht, was gibt es für mögliche Koalitionen, Kasper Selg?
Also dieser Satz von Steinbrück ist sehr bedeutungsvoll, weil er nämlich gleichzeitig bedeutet, dass Steinbrück nicht daran denkt, jetzt die Initiative zu ergreifen und die von vor allem den Liberalen, aber auch der CDU immer wieder an die Wand gemalte Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition überhaupt ins Auge zu fassen, also die SPD mit den Grünen und der Linken. Da hat die SPD im Wahlkampf immer wieder gesagt, das werden wir nicht tun. Das Statement von Steinbrück vorhin deutet jetzt darauf an, dass er das auch nicht im Sinn hat, noch zu probieren. Das hat man auch aus den Äußerungen der Grünen vorhin, Trittin und Göring-Eckardt, entnehmen können. Also das scheint nach wie vor keine Option zu sein. Eben, wenn es denn so wäre, dass die CDU-CSU die absolute Mehrheit machen würde, wäre das Thema ohnehin illusorisch. Aber jetzt muss ich Sie noch einmal nach Ihrer Frage fragen.
Welche möglichen Regierungskoalitionen gibt es, abgesehen von der absoluten Mehrheit?
Genau. Also wenn sie Merkel die absolute Mehrheit nicht schafft, dann gäbe es ganz einfach Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Und da würde ich meinen, ist Schwarz-Grün fast nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Also es läuft alles auf eine Koalition der CDU mit der SPD hinaus. Die Grünen haben mit ihrem Wahlprogramm verschiedene Forderungen aufgestellt, von denen die CDU-CSU immer gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Die Grünen haben auch klar gesagt, wir wollen nicht mit der CDU. Also da müsste ein größerer Graben mindestens überwunden werden als für Schwarz-Rot, würde ich meinen. Also es läuft im Moment entweder auf die absolute Mehrheit von Frau Merkel, das ist aber wie gesagt noch wackelig, oder auf eine schwarz-rote Koalition hinaus.
Besten Dank für den Moment, Kaspar Selg. Und fragen wir doch gleich die Genossen, was die sagen zu einer großen Koalition. Joe Schelbert, Sie sind im Willy-Brandt-Haus in Berlin-Mitte.
Ja, die haben sich dazu noch nicht geäußert. Eben Peer Steinbrück hat einfach gesagt, es liege an Angela Merkel jetzt zu entscheiden. Aber man merkt hier natürlich, das wollte man nicht, dass die quasi allein entscheiden kann. Die Hoffnung war ja größer, dass man entweder mitreden kann oder eben vielleicht sogar mitregieren kann. Und jetzt liegt der Ball quasi bei Frau Merkel allein. Man hat natürlich auch mehr erhofft als jetzt vielleicht 2-2,5%. Das ist sehr enttäuschend. Man merkt es hier jetzt im Saal, dass man ist gedämpfte Stimmung, vor allem noch, wenn jetzt da diese Zahlen kommen, dass es der CDU zu einer Alleinregierung, also respektive nein, zu einer Mehrheit im Bundestag reichen könnte. Ob es dann eine Regierung ist, ist dann wieder eine andere Frage.
Also so ein bisschen Resignation, aber es hat ja andere noch schlimmer getroffen als die SPD.
Ja, also der Jubel war am größten hier, als die Resultate der FDP bekannt gaben. Und man hat dann quasi schon gefeiert, dass Schwarz-Gelb abgewählt sei. Die sind vermutlich abgewählt, aber eben sieht dann auch aus, dass es sogar eine absolute Mehrheit für die CDU geben könnte. Da ist jetzt niemand mehr am Wehrweisen, sondern am Abwarten, respektive am Hoffen, dass dann das dann vielleicht doch nicht so ist. Ich habe noch Stellungnahmen gesehen, jetzt nicht hier in der SPD-Zentrale, sondern auf dem Internet. Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg hat gesagt, der grüne Ministerpräsident, er sei offen für Gespräche mit Frau Merkel. Also ich könnte mir vorstellen, da könnte es auch noch eine Zerreißprobe bei den Grünen geben, ebenso wie auch dann eben in der SPD, weil noch einmal in eine große Koalition, noch einmal dann nach 4 Jahren abgestraft werden, wie vor 4 Jahren. Das möchte man natürlich nicht. Und das sind so die Debatten, die da draußen und da drinnen geführt werden.
Peer Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat, ist wahrscheinlich mehr oder weniger von der Bühne weg. Wer ist jetzt der starke Mann der SPD und wohin führt er sie?
Ja, das wird sich weisen, wer das dann sein wird, ob das Sigmar Gabriel ist oder ob da neue Leute kommen. Immerhin die jetzige Führung mit Gabriel Steinmeier und Steinbrück hat auch dieses Wahlresultat, wie schon das letzte, das nicht sehr gut war, zu verantworten. Und von dort her gehe ich davon aus, dass da einerseits eine Führungsdebatte beginnen wird, andererseits aber auch eine Richtungsdebatte. Die SPD hat sich eigentlich jetzt immer auf quasi die CDU orientiert, gegen die Mitte hin. Und da gibt es links die Linkspartei, die eigentlich auch sozialdemokratische Positionen hat und es gibt ja die, quasi die strategische Linksmehrheit vielleicht und vielleicht nicht. Das wird sich heute Nacht zeigen, ob sie eine Mehrheit gäbe zwischen Sozialdemokraten, also von Sozialdemokraten, Grünen und Linken. Und da hat die Partei sich, die Spitze der Partei, immer dagegen ausgesprochen. Aber der Druck wird natürlich steigen, sollte es so sein, dass das reichen würde. Wieso soll man dann in eine Koalition zum Beispiel gehen, eben mit der CDU und sich wieder vier Jahre vorführen lassen?
Besten Dank, Joe Schelbert aus der Parteizentrale der SPD. Und nun zu Gero Neugebauer, unserem Parteienexperten. Wir waren gerade bei der SPD. Glauben Sie, dass es nun zu Annäherungen kommt zur Linken längerfristig?
Längerfristig ja. Denn einerseits sind die Schwierigkeiten zwischen der Linken und der SPD auf persönliche Animositäten zurückzuführen. Schließlich ist ein ehemaliger SPD-Vorsitzender mal Linken-Vorsitzender gewesen. Und die Positionen, die die SPD gegenüber der Linken einnimmt, sind eigentlich eher die, dass man sagt, ihr habt uns geschädigt. Und die Linke wiederum sagt, ja, ihr seid ja auch nicht sozialdemokratisch. Aber langfristig wird man da zu einem anderen Verhältnis kommen müssen, denn sonst ändern sich die Mehrheiten nicht.
Wie steht es eigentlich mit den anderen Parteien? Warum haben die Grünen verloren? War es diese Pädophilie-Debatte oder war es halt doch die Steuererhöhung?
Die Grünen haben den Fehler gemacht, dass sie relativ früh ihre Kernthemen verlassen haben, neue Themen aufgegriffen und die aber nicht sozial vermittelt haben. In der Konstellation Rot-Grün sind die Grünen eigentlich die Partei, die mir ein Kernthema Ökologie, sozialpolitische Kompetenz hinzufügen sollten. Sie haben aber mit einem Steuerthema agiert und dieses Steuerthema nicht hinsichtlich auf seine sozialen Dimensionen, sondern eher als, naja, grob gesagt, als Kostenkalkulation vorgestellt. Und das hat viele grüne Anhänger verwirrt. Zudem haben sie, und da mag die Pädophilie-Debatte beigetragen haben, einige der Wähler verschreckt, die sie in den Zwischenwahlen seit 2010, 2011 in Landtagswahlen gewonnen haben, die eigentlich bürgerliche Wähler sind, aber bei den Grünen angesichts des Rückgangs an ideologischen Positionen eher dann auch gedacht haben, Zuflucht finden zu können und nun dann wieder enttäuscht waren. Man wird es in der Tat abwarten, wenn die Wählerbewegungen deutlich sind, ob das der entscheidende Grund gewesen ist. Aber ich denke auch, die Grünen haben keine Strategie entwickelt in der Kommunikation, um gerade diese Befindlichkeitsthemen angemessen beantworten zu können.
Die FDP ist wahrscheinlich raus aus dem Bundestag und einer der Hoffnungsträger, Christian Linder, sagte, ab morgen muss die FDP neu erfunden werden. Wie geht das und vor allem, wer macht das?
Wer das macht der Herr Lindner. Dann lässt er sich dabei helfen von Herrn Kubicki. Denn beide haben ja erfolgreiche Landesverbände, beide haben in Landtagswahlen gewonnen, weil sie gegen die Spitze der FDP, gegen Rösler und Brüderle Wahlkampf gemacht haben. Das heißt, die haben Rezepte, wie man es machen kann. Die haben auch auf anderen Politikfeldern ein paar Nachweise. Aber insgesamt ist es so, dass die FDP jetzt in wenigen Landesregierungen noch da ist. Das heißt, in gar keiner mehr, außer in Sachsen. In vier Landesparlamenten, die haben gar keine Ressourcen, um sich aufzurappeln. Und insofern muss man in der Tat sehen, was der FDP hilft. Und ich denke, da wird sie ja wohl erstmal lange versuchen, Rat zu schlagen. Nur bisher ist es ihr nicht gelungen, in der Vergangenheit programmatisch sich zu stabilisieren. Und ja, von oben wird die Erlösung auch nicht kommen.
Also der Kurs von Guido Westerwelle, eher wirtschaftspolitisch sich zu positionieren, der ist gescheitert.
Katastrophal. Auch Herr Westerwelle hat es als Außenminister nicht geschafft, so zu überzeugen, dass man ein wenig von der außenpolitischen Kompetenz, die Frau Merkel sich erworben hat, auf ihn hätte überspielen können. Da war nichts zu tun.
Die CDU-CSU ist erfolgreich, sie kann jubeln, aber allerdings um ein Haar wäre es schiefgegangen. Die AfD, die Alternative für Deutschland, die europakritische und die eurokritische Partei hat es fast geschafft. Und die Union hat ja immer gesagt, rechts von uns darf es keine Partei geben. Da hat die Union vielleicht auch der Mittelkurs von Angela Merkel wäre beinahe schiefgegangen.
Also teilweise ist er wirklich schiefgegangen, denn wenn man den bisherigen Hochrechnungen Glauben schenkt, dann hat die AfD der Union mindestens 1% der Stimmen geklaut. Und dass dieses 1% hätte ihr über die Hürde zur absoluten Mehrheit der Sitze verhelfen können. Sie hat in der Tat auch, also die Unionsstrategie ist auch da gescheitert, wo Frau Merkel ja bislang immer den Deutschen gesagt hat, in der EU-Politik könnt ihr mir vertrauen, weil ich werde die Sache schon regeln. Mehr hat sie ihnen ja eigentlich nie erklärt. Also er hat immer gesagt, ich regle die Sache. Und so wie sie es getan hat, den Eindruck vermittelt hat, sie schützt die Interessen der Steuerzahler, sie schützt den deutschen Staatshaushalt und sie zwingt anderen sozusagen ihre Position auf, gleichzeitig aber immer sich unberührt gezeigt hat von den Angriffen von außen. Also da hat sie eigentlich für sich die alleinige Kompetenz in Europa in Anspruch genommen. Und die AfD hat ihr da in der Tat einen Streich gespielt und möglicherweise mehr geschadet, als sie ihr lieb sein kann.
Besten Dank für den Moment, Gero Neugebauer. Und nun schalten wir wie angekündigt wieder nach Leipzig zu Max Ackermann. Max Ackermann, Sie haben einige interessante Gesprächspartner bei sich.
Ja, ich bin hier im neuen Rathaus von Leipzig. Da sind mehrere hundert Leute da gekommen. Das Rathaus ist traditionell offen an Wahlsonntagen für die politisch interessierte Bevölkerung. Und politisch interessiert sind auch meine Gäste. Geladen sind drei, gekommen sind bis jetzt zwei. Wir werden wahrscheinlich die dritte dann im Laufe des Gesprächs noch kriegen. Hier sind Brigitta Triebel, sie ist 29, Historikerin. Und sie arbeitet bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich nehme an, Frau Triebel, Sie sind sehr zufrieden heute Abend.
Ich bin positiv überrascht. Ich hätte das nicht erwartet. Ich hatte schon damit gerechnet, dass die FDP nicht in den Bundestag kommen wird. Aber dass die CDU so viele Stimmen bekommen hat, hätte ich nicht geglaubt.
Mein anderer Gast hier am runden Tisch ist Ulrich Eisner. Er ist 50, Bildhauer von Beruf, Professor an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden. Und Ulrich Eisner ist auch politischer Kabarettist, tourt mit seiner Gruppe Duale Satire Deutschland seit Jahren schon durch das Land. Herr Eisner, wenn Sie zurückblicken auf diese Bundestagswahlen 2013, welche Episode wird in Ihrem neuen Programm aufscheinen?
Also mich hat am meisten in dieser Woche bei Anne Will gemachte Wählerbefragung belustigt oder auch besorgt. Da haben sie nämlich bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU aus dem SPD-Wahlprogramm zitiert und die Leute haben also gesagt, dass sie das ganz wunderbar finden und genau das ist es. Und im Gegenteil dann bei der SPD mit CDU-Programm und die Leute haben da genauso reagiert. Und das zeigt eigentlich das vielleicht Tragische, dass die Programme relativ, obwohl sie doch eigentlich fundamentale Unterschiede haben, beim Wähler relativ gleich ankommen und auch schwer zu unterscheiden sind.
Aber entspricht das nicht der Atmosphäre in Deutschland, dass man eigentlich diese große Koalition möchte, diese Mehrheit, so ein bisschen diesen Konsens?
Ja. Gut, ich bin ja nur als DDR-Gewächs diesen Nonstop-Konsens aus meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit gewöhnt. Und das war ja eigentlich immer die Chance in der Demokratie, dass es wirklich eine wirklich gute Auswahl gibt und eine Abwägung von Interessen. Also dass immer die Interessen stärker vertreten sind und wenn sich die Waage nach der Seite zu sehr neigen scheint, dass dann die andere Seite wieder mehr kommt. Und wenn man jetzt beide große Parteien in eine große Koalition bringt, ist aus meiner Sicht jetzt nach dem jetzigen Stand kaum noch eine nennenswerte Opposition da, was ich schade fände.
Ulrich Eisner hat es erwähnt, wir sind hier in den neuen Bundesländern, in der früheren DDR. Ulrich Eisner ist in dem früheren Karl-Marx-Stadt aufgewachsen, das heute Chemnitz heißt. Brigitta Triebel ist aus Eisenach. Wenn Sie jetzt auf diesen Wahlkampf zurückblicken, haben Sie da spezifisch Aspekte entdeckt der neuen Bundesländer hier drin?
Eigentlich sehr wenig. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Nach 20 Jahren Wiedervereinigung ist man eben angekommen im bundesrepublikanischen Alltag.
Ja, ich denke auch, ich würde mich ja anschließen. Ich finde es eigentlich gut, dass es dieses klassische Ost-West-Schema wirklich kaum noch gibt und dass es jetzt gerade für die jüngere Generation völlig normal ist, dass das ein einheitlicher Wahlkampf ist.
Ein Aspekt hat mich allerdings erstaunt. Ein Thema war ja im Wahlkampf auch diese NSA-Affäre, diese Schnüffel-Affäre, wo Geheimdienste in großem Ausmaß die Bevölkerung bespitzelt haben unter Führung des amerikanischen Geheimdienstes. Die Opposition hätte gerne dies mehr zum Thema gemacht, hat überhaupt keine Fahrt gewonnen, auch hier nicht in den neuen Bundesländern. Dabei müssten doch eigentlich die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, gebrannte Kinder sein, Uli Eisner.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen, was mir auch aufgefallen ist. Wenn das alles die Stasi gemacht hätte, was dort jetzt los gewesen wäre, das habe ich mir manchmal überlegt und habe mich auch gefragt, wenn das vielleicht in 20 oder 30 Jahren mal untersucht werden sollte, wie das dann gelesen oder gesehen wird. Also ich bin auch erstaunt, wie sorglos und gemütlich sich die Menschen wieder eingerichtet haben und sich um solche Sachen überhaupt nicht zu scheren.
Inzwischen ist auch unser dritter Gast zu uns gestoßen, Ulrike Herold, 30. Sie sind Fraktionsreferentin der SPD hier in der Stadt Leipzig. Für Sie nicht gerade ein toller Tag, nicht wahr?
Naja, immerhin haben wir das Wahlergebnis um 3 Prozentpunkte verbessert zur letzten Wahl. Natürlich hätten es gerne mehr sein können. Es ist jetzt erstmal so.
Jetzt erstmal so, Sie sind, wie gesagt, arbeiten für die SPD. Die SPD hier in Sachsen ist ein bisschen speziell, nur die drittgrößte Partei hinter den Linken noch. Das muss Ihnen zu denken geben.
Deswegen bin ich ganz froh, dass ich zumindest in Leipzig lebe, wo wir noch den Oberbürgermeister stellen und noch ganz gute Ergebnisse rein. Aber natürlich ist unser Ziel, zweit- oder stärkste Fraktion hier zu werden auch.
Aber das ist auch eine Besonderheit der neuen Bundesländer, diese starke linke Partei. Die macht hier in den meisten neuen Bundesländern 20 und mehr Prozent der Stimmen, ist eine echte Volkspartei. Das ist schon ein Unterschied auch zu den alten Bundesländern.
Ja gut, die Linkspartei hat natürlich durch ihre frühere Struktur und ihre gut aus DDR-Zeiten stammende Organisationsstruktur sehr viele Altmitglieder, die natürlich oft auch bis zu ihrem Tod Mitglieder bleiben und natürlich immer auch sichere Wählerstimmen sind. Und dazu kommen natürlich auch viele junge Leute, die sich heute politisch engagieren wollen und die eben einfach, weil sie auch jung sind und weil sie mit vielen Dingen einverstanden sind, in der Opposition sein wollen. Und die sehen natürlich bei der Linkspartei viele, auch zum Teil vielleicht, ich will nicht sagen radikale, aber doch zumindest der kompromisslos gemachte Vorschläge, die für jetzt politisch ein bisschen erfahrene Menschen eigentlich gar nicht annehmbar sind, so wie Deutschland soll aus der NATO austreten. Aber das klingt natürlich für einen jungen Mensch, der für den Frieden ist, erstmal toll. Und dadurch hat die Linkspartei von der Seite sicher auch viele junge Leute, die anderen Parteien mit ihren so ein bisschen verwaschenen und auch meistens ein bisschen opportunistischen Programmen eben einfach nicht so locken.
Weil wir hier alles Leute am Tisch haben, die kulturell tätig sind, künstlerisch zum Teil, als Kulturreferentin arbeiten, Historikerin. Lassen Sie mich diesen Aspekt noch sagen. Kulturpolitik hat eigentlich in der Kulturnation Deutschland in diesem Wahlkampf keine Rolle gespielt. Wie erklären Sie sich das, Frau Triebel?
Ich glaube, bei den wenigsten Wahlkämpfen hat Kultur und Kulturpolitik eine Rolle gespielt. Das hat sicherlich was mit dem Kulturföderalismus zu tun und natürlich mit dem Wahlkampf, in dem es ja mehr oder weniger darum ging, es geht uns gut und wir bleiben dabei. Ja, ich denke, Kulturthemen sind da einfach schwer zu vermitteln und auch schwer zu diskutieren.
Ja, Kultur ist vor allen Dingen eine Aufgabe der Kommunen in Deutschland und daher wäre es natürlich schön, sich auch dafür einzusetzen, dass vor allen Dingen kulturelle Bildung mehr investiert wird, aber es ist halt kein Bundesthema.
Und damit kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Die Schlussfrage an die ganze Runde hier. Wir haben jetzt eigentlich politische Verhältnisse von CDU-Seite her haben wir bestätigt, noch ausgebaut. FDP ist weg, aber sonst ist eigentlich Status quo. Ihre persönliche Konsequenz daraus, was bedeutet das für Ihr persönliches Leben, Brigitta Trieb?
Also ich denke gar nicht, dass es ein Status quo ist, denn man muss ja nun wirklich abwarten, was die CDU macht, was die Grünen machen oder die SPD macht. Deswegen denke ich, es wird spannend und für mein persönliches Leben wird es weiterhin hoffentlich gute 4 Jahre bedeuten.
SPD immer noch relativ schwach hier in Sachsen, immer noch erst drittstärkste Kraft. Was heißt das für Sie, Frau Herold?
Na, dass wir in den kommenden 9 Monaten viel zu tun haben bis zur Landtags- und Kommunalwahl hier.
Und für Sie, Uli Eisner?
Ja, für mich ist heute ein kabarettistisch dankbarer Partner weggebrochen, nämlich die FDP, die ja im Kabarettprogramm bei vielen Kabarettisten eine Rolle gespielt hat. Und da werde ich mir natürlich erstmal mit starkem Interesse anschauen, was jetzt die verbliebenen Parteien so zu bieten haben. Wobei ich in unserem Programm nicht vordergründig auf Parteien oder Politiker schelte aus bin. Aber Das wird erstmal interessant. Und dann hoffe ich natürlich, dass es vielleicht auch mal neue Konstellationen gibt. Also dass man aus diesen ständigen Feindbildmustern vielleicht raustritt und dass sich dadurch auch mal neue Möglichkeiten auftun. Ob das grün-schwarz ist oder ob das auch mal eine Tolerierung oder eine Mitarbeiter-Linkspartei ist, die sich dann auch irgendwann öffnen müsste. Einfach, dass ich, weil das jetzige Bild, das ist eine sehr festgefahrene Pattsituation für Deutschland und das wird irgendwann die Wähler wahrscheinlich auch ermüden und dann gehen vielleicht wieder weniger zur Wahl.
Das waren Ulrich Eisner, Kunstprofessor, Bildhauer und Kabarettist aus Dresden, Brigitta Triebel, Historikerin aus Leipzig und Ulrike Herold, Soziologin und Politreferentin ebenfalls aus Leipzig. Und von hier aus Leipzig gebe ich zurück nach Bern.
Besten Dank, Max Ackermann. Aus den neuen Bundesländern, dort, wo die linke Partei eine wahre Volkspartei ist, und für die ist es natürlich dann aus dieser Perspektive nicht ausgeschlossen, dass man auch an der Bundesregierung in einer Koalition beteiligt werde. Und der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rieksinger, hat sich genau dazu geäußert.
Naja, wenn die AfD nicht reinkommt und auch die FDP nicht reinkommt, dann gibt es wahrscheinlich eine Mehrheit von Rot-Rot-Grün und dann wird die SPD wieder mal entscheiden müssen, ob sie diese realisiert und ihr Programm mit verwirklicht oder ob sie darauf verzichtet und in eine große Koalition schlüpft.
Das war Bernd Rieksinger, der Vorsitzende der Linkspartei. Und nun zurück zu unserem Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selg. Wenn die Deutschen morgen früh aufwachen, dann kann man, glaube ich, ohne rot zu werden sagen, das ist politisch ein anderes Deutschland. Nehmen Sie mal den großen Pinsel und zeichnen Sie uns ein bisschen dieses Deutschland.
Das würde ich gerne tun, vor allem jetzt, da ich wieder die allerneueste Hochrechnung hereingereicht bekommen habe. Es ist in der Tat so, dass die CDU, CSU im Moment bei 301 Sitzen ankäme und das wäre exakt die absolute Mehrheit. Noch einmal, das kann sich noch einmal ändern im Verlauf des Abends aufgrund der komplizierten Wahlverhältnisse hier. Aber das ist ein anderes Deutschland, nämlich ein Deutschland, in dem eine einzige Partei allein oder fast allein regieren könnte. Das zweite Element, eine Partei, die diese Bundesrepublik in den letzten, seit ihrem Beginn mitgeprägt hat, entscheidend mitgeprägt hat, die Liberalen, die immer das Zünglein an der Waage waren und damit aber immer auch einen großen Einfluss nehmen konnten. Diese Liberalen sind nicht mehr im Bundestag, das steht jetzt weitgehend fest. Es gibt eine neue Kraft, die AfD, eine Partei, die vor etwas mehr als einem halben Jahr gegründet worden ist, die fast in den Bundestag hineinkommt oder dann vielleicht doch noch, das wissen wir noch immer nicht. Die stehen immer noch bei 4,9%, 5 würden sie brauchen. Also die politische Landschaft in diesem Land ändert sich deutlich. Die SPD hat zwar ein bisschen zugelegt, aber ist immer noch im gleichen Bereich wie in den Umfragen schon vermutet bei 26%. Die Grünen sind ziemlich zurückgegangen, die Linke hat sich ungefähr auf ihren Beständen gehalten. Also bei den großen Parteien hat die CDU zugelegt, die SPD nur weniger, bei den kleinen Parteien ist die FDP ausgeschieden. Das ist eine wesentlich andere Landschaft als bisher.
Kaspar Selg, uns läuft die Zeit davon, aber ich möchte Ihnen noch zwei ganz kurze Fragen stellen. Erstens, die Eurokrise. Wie viel hat das ausgemacht, dass Angela Merkel gewonnen hat?
Ich glaube, die Tatsache, dass sie diese Eurokrise aus der Sicht der meisten gut managed hat, für sie gespielt, aber als Thema hat es an sich deswegen nicht so eine große Rolle gespielt, weil die SPD und die Grünen ja in den entscheidenden Punkten immer mitgestimmt haben, auch wenn sie eine andere Politik bevorzugt hätten. Deswegen war es kein großes Wahlkampfthema, aber es hat trotzdem für Angela Merkel gespielt.
Und wohin führt nun Angela Merkel die Deutschen in Zukunft? Wird es Änderungen geben oder ein bisschen Valium, Beruhigung für das Volk?
Ja, es wird nicht wesentlich anders sein. Sie hat bisher schon regiert mit einer Koalitionspartnerin, die keine großen anderen Akzente gesetzt hat. Von daher ist eine große Änderung nicht zu erwarten. Das nächste große Thema, das ansteht, ist Griechenland, ist Eurokrise. Das hat man bis jetzt ja ein bisschen zurückhalten können als Thema. Das wird als nächstes sehr schnell wieder aufkommen. Und die Energiewende, die stecken geblieben ist, das ist ein Riesenproblem. Und das wird bei den Koalitionsverhandlungen sicher noch eine Rolle spielen, wenn sie denn überhaupt nötig werden.
Besten Dank, Kaspar Selg in Berlin. Es geht weiter um 20 Uhr mit unserer Sondersendung. Zurück in die Schweiz. Auch hier hat das Volk heute gesprochen und entschieden. Mit einem Nein zur Abschaffung der Wehrpflicht, mit einem Ja zur Liberalisierung der Öffnungszeiten der Tankstellenshops und mit einem Ja zur Revision des Epidemiengesetzes. Wir berichten gleich darüber. Doch zunächst in den Süden der Schweiz. Das Tessin hat mit 65,4% Ja-Stimmenanteil überdeutlich Ja gesagt zu einem Verhüllungsverbot. Der Gegenvorschlag von Regierung und Parlament wurde zwar ebenfalls angenommen, liegt aber gegenüber der Volksinitiative klar zurück. Das Verhüllungsverbot ist in der Initiative allgemein formuliert und will die Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern. Tatsächlich zielen die Initianten gegen das Tragen der Burka durch muslimische Frauen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Giorgio Ghiringhelli ist ein Lokalpolitiker aus dem Locarnese, doch sein Name wird im Wall Street Journal zitiert und er wurde für die 130 Millionen Zuschauer des russischen Staatsfernsehens interviewt. Alle hätten gesagt, dass es sich um eine unnötige Volksabstimmung handle, über ein Problem, das nicht bestehe, sagt Ghiringhelli nach dem Abstimmungserfolg heute. Die Stimmbürger im Tessin hätten aber gezeigt, wie stark das Thema beschäftige. Ein historisches Resultat im Tessin, das auch Geschichte machen werde in der Schweiz und im Ausland, freut sich Ghiringhelli, der hofft, dass dem Tessiner Verbot noch weitere folgen werden. Zeitungen und Fernsehen zeigten, zuletzt aus Nairobi, dass der Vormarsch des Islam mit Gewalt verbunden sei. So erklärt Ghiringhelli das massive Tessinerjahr an der Urne. Zu den großen Verliererinnen des Tages gehört Pelim Kandemir Bordoli von der SP. Es handle sich um ein Problem, das nicht existiere im Tessin, wiederholt sie ihr Argument aus dem Abstimmungskampf. Und jetzt wolle sie sehen, ob die Polizei vor den Hotels Posten beziehen werde, um dort Burka-Trägerinnen abzufangen. Neben der Polizeipraxis bleibt noch eine weitere Frage offen, heute am Abstimmungssonntag. Im vergangenen Dezember hat die junge SVP in Basel-Stadt eine ähnliche Initiative eingereicht, die aber wurde von der Regierung in Basel-Stadt zurückgewiesen. Die Initiative verstoße gegen Grundrechte und sei verfassungswidrig. Der Basler Fall ist hängig vor dem Verwaltungsgericht. Bei den Organisationen aus dem Nein-Lager, bei Amnesty International und anderen, sagt Pandemin Kandemir Bordoli, würden jetzt rechtliche Schritte geprüft. Frauen dürften nicht zu Opfern werden.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Das Vermummungsverbot im Tessin weckt die Lust der Nachahmer. Ein nationales Burka-Verbot ist bereits in Vorbereitung. Was im Kanton Tessin möglich ist, soll jetzt auch auf Bundesebene gelten, sagen die Befürworter. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der rechtsbürgerliche Spezialist für Initiativen mit Inhalt Islam ist hoch erfreut. Walter Wobmann, SVP-Nationalrat und Vater der Minarett-Initiative, lobt das Tessiner Burka-Verbot.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Abstimmung mit diesem Jahr. Und das ist auch ein sehr gutes Signal für die übrige Schweiz.
Den Schwung will er auf jeden Fall nutzen. Schon bald komme jetzt die nationale Burka-Initiative seines Egerkinger-Komitees.
Also wir haben eine Initiative, einen Text erstellt, erarbeitet jetzt in der letzten Zeit. Und wir werden diese Initiative nächstens starten, wahrscheinlich nächstes Jahr, werden Partner suchen und dann entsprechend loslassen.
Diese Volksinitiative wäre zwar ein Novum, die Idee eines nationalen Burka-Verbots ist es nicht. Schon 2007 brachte es CVP-Präsident Christoph Dabele aufs Tapet. Der Bundesrat bezweifelte aber schon damals, ob ein Burka-Verbot mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit im Einklang stehen würde. Gleich argumentiert heute Martin Brunschwig-Graf, die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.
Das ist wirklich Ziel gegen eine Religion und das ist nicht vertretbar und auch für Sicherheitsgründe nicht vertretbar, weil das Problem ist sicher nicht die Frauen, die vielleicht die wenige die Burka tragen. Es gibt andere Sicherheitsprobleme, aber sicher nicht das.
Zur gleichen juristischen Einschätzung kam vor wenigen Wochen auch die Basler Regierung. Eine Initiative der jungen SVP, die ein allgemeines Vermummungsverbot im öffentlichen Raum verlangte, wurde zurückgewiesen. Solch ein Vorstoß tangiere das Recht auf die persönliche Freiheit, das Gleichheitsgebot, das Diskriminierungsverbot sowie die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Von solchen juristischen Argumenten lässt sich Walter Wobmann vom Egerkinger Komitee jedoch nicht beeindrucken. Trotz Umsetzungsproblemen, Wobmann verweist auf die Burka-Verbote in anderen europäischen Ländern.
Frankreich hat jetzt ein Burka-Verbot seit circa gut einem Jahr oder fast zwei Jahren. Belgien hat ein Burka-Verbot. Und ich habe noch niemals gehört, dass jetzt irgendwo ein Gericht gesagt hat, das sei nicht rechtens.
Dass der Bundesrat bei rund 100 Burka-Trägerinnen in der Schweiz den Sinn eines solchen Verbots in Frage stellt und dass vor genau einem Jahr eine Standesinitiative des Kantons Aargau mit Inhalt Burka-Verbot auch im Parlament keine Chance hatte, all das schreckt Wobmann nicht. Das Volk werde ihm Recht geben, ist er überzeugt. Und so steht der Schweiz wohl oder übel die nächste Islamdebatte bevor. Nach der Minarett kommt die Burka-Frage, wobei auch unter Muslimen selber der Umgang mit dem Thema umstritten ist. Während die einen auf die Selbstbestimmung der Frauen verweisen, kritisieren andere die Ganzkörperverschleierung. Auch Hisham Maisa von der Föderation Islamischer Dachorganisationen betrachtet die Burka-Trägerinnen kritisch.
Wenn eine darauf besteht, Burka zu tragen in einem Land, wo es ungewöhnlich ist, Burka andauernd zu sehen, dann ist es schwierig für die Integrationszone.
Gleich wie Maisa als Muslim der Burka oder dem Niqab kritisch gegenübersteht, lehnt er aber auch die Bestrebungen für ein staatliches Burka-Verbot ab.
Eine Gesellschaft, die anfängt, nur bei Muslimen etwas zu verbieten, das empfinden die Muslime als nicht fair und nicht gerecht.
Viele Muslime sind überzeugt, der Kampf gegen die Ganzkörperverschleierung verschleiert oftmals niedere Motive.
Pascal Krauthammer. Und nun zu den eidgenössischen Abstimmungen. Wir haben es gehört, das Schweizer Stimmvolk sagt Nein zur Abschaffung der Wehrpflicht. Es ist ein deutliches Nein mit 73% und wird dementsprechend beim Bundesrat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Mit Verteidigungsminister Ueli Maurer hat Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt gesprochen.
Herr Bundespräsident, 73% Zustimmung zur Wehrpflicht. So viel Zustimmung hatte die Armee schon lange nicht mehr. Müssen Sie der Gruppe für eine Schweizer ohne Armee dankbar sein?
Ich glaube, jede Volksinitiative, jedes Volksbegehren, das zur Abstimmung kommt, gibt Gelegenheit, Argumente auszutauschen. Und die Politik ist wie ein freier Markt, die besseren Argumente überzeugen. Und das war heute zweifellos der Fall.
Die nächste große Armeeabstimmung wird der Gripen sein, der neue Kampfjet. Können Sie nach dem Resultat heute schon zurücklehnen? Ist der Flieger schon fast in der Luft?
Überhaupt nicht. Die Diskussion wird wieder von vorne beginnen, aber trotzdem ist es eine gute Basis, weil heute war es ein Ja zur Sicherheit und zur Armee und beim Gripen geht es letztlich auch um die Frage Ja zur Armee oder Nein.
Wieso denn? Also letztlich geht es doch um einen Flugzeugkauf und nicht um die Armee als Ganzes.
Die Armee braucht Flugzeuge, auch in der Luft. Die Bevölkerung wird sich ja kaum mit Details auseinandersetzen können und wollen. Und damit reduziert sich letztlich die Frage, wollen wir eine Armee, die ihren Auftrag erfüllt, ja oder nein? Und damit wird der Krippenabstimmung zur Armeeabstimmung.
Die Wehrpflicht ist gesichert, jetzt geht es um die Dienstpflicht. Sie haben eine Studiengruppe angekündigt. Geht es ja darum, dass der Zivilschutz Bestandesprobleme hat. Was ist denn die Absicht jetzt eigentlich? Wie soll der Zivilschutz aufgewertet werden?
Es stellen sich ganz verschiedene Fragen, die wir zusammen mit den Kantonen besprechen müssen. Die Ausgangslage in den Kantonen ist sehr, sehr unterschiedlich. Und drum genommen geht es um eine erhöhte Durchlässigkeit in den verschiedenen sicherheitspolitischen Instrumenten. Aber Lösungen stehen noch keine an, weil es braucht 26 Kantone, die am Schluss zustimmen.
Dienstpflicht für Frauen, ist das ein Thema?
Ja, ist ein Thema, allerdings auf freiwilliger Basis und ich lade alle Hörerinnen ein, sich doch zu melden. Es ist ein wunderbares Erlebnis bei uns, eine Rekrutenschule zu machen und Militärdienst zu leisten.
Mit Bundespräsident Maurer sprach Philipp Burkhardt. Für junge Schweizer Männer gilt also auch künftig die Wehrpflicht. Die Initiative zur Abschaffung dieser Wehrpflicht ist wuchtig gescheitert. Doch zum Wundenlecken bleibt der politischen Linken nicht viel Zeit. Schon im nächsten Jahr wird es nämlich wieder eine heiß umstrittene militärpolitische Abstimmung geben. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Das deutliche Nein tut weh. Daraus macht XOA-Aktivist Nikolai Pravcic keinen Hehl.
Ich bin schon enttäuscht. Und ich bin vor allem enttäuscht auch als junge Person in diesem Land, mit dem Wissen, dass auch zukünftige Generationen diesem sinnlosen militärischen Zwang ausgesetzt sind.
Joe Lang, der wohl prominenteste Kopf der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, versucht bereits die Gründe dieser Niederlage zu analysieren. Er räumt ein:
Die Wehrpflicht ist im Selbstverständnis des Landes, eines großen Teils
der Bevölkerung viel stärker verankert, als wir das gemeint haben, als wir das angenommen haben. Und weil es mit dem Selbstverständnis zu tun hat, weil es eine identitäre Frage ist, war es leichter, das gleichzusetzen mit Abschaffung der Armee.
Es gehe um die Abschaffung der Armee in kleinen Schritten. Genau das haben bürgerliche Politiker im Abstimmungskampf den Initianten immer wieder vorgeworfen. Nach dem heutigen Votum spüren bürgerliche und militärfreundliche Kreise Rückenwind. Nächstes Jahr gibt es nämlich wieder eine armeepolitische Abstimmung. Es wird um die Beschaffung von Gripen-Kampfflugzeugen gehen. Und nicht wenige Bürgerliche möchten auch diese Abstimmung zuspitzen auf die Frage Ja oder Nein zur Armee. Etwas vorsichtiger drückt sich FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger aus. Doch auch sie betont, es gehe um die Glaubwürdigkeit der Armee.
Eine gute Ausrüstung braucht es dazu auch. Nicht nur eine gute Ausbildung der Armeeangehörigen, sondern auch eine zeitgemäße gute Ausrüstung.
Und dazu gehört neben neue Kampfflugzeuge. Bei SP-Nationalrätin und Gripengegnerin Evi Allemann leuchten die Alarmlampen.
Ich denke, dass gerade bei Armeefragen ist es zentral, dass aus dem linken Lager glaubwürdige Absender in Kampagnen bestehen, sprich, dass man nicht jede Frage zu einer Armee Ja- oder Nein-Frage machen kann.
Deshalb solle die XOA im nächsten Abstimmungskampf keine prominente Rolle spielen, fordert Evi Allemann. Sie sieht vor allem die eigene Partei in der Pflicht.
Und da wird sich auch die SP, so hoffe ich zumindest, ihre Verantwortung bewusst sein und engagiert einen Abstimmungskampf führen.
Die XOA ist durchaus bereit, im kommenden Abstimmungskampf anderen Kräften den Vortritt zu lassen. XOA-Vordenker Joe Lang betont, seine Organisation habe in der Vergangenheit viel dafür gemacht, damit der Sinn von neuen Kampfflugzeugen öffentlich diskutiert werden konnte.
Jetzt liegt der Hauptprotagonismus nicht mehr bei der XOA. Wir haben unsere Hauptaufgabe erfüllt. Der Hauptprotagonismus liegt jetzt bei den bürgerlichen Oppositionellen und bei den Linksparteien.
Hüben und drüben entwickelt man bereits Strategien für den Kampf um das neue Kampfflugzeug. Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung.
Elmar Plotzer, nun zur dritten eidgenössischen Abstimmung. Im Grunde hatte das Stimmvolk über die Frage abzustimmen, ob 24 Tankstellenshops auch in der Nacht Bratwürste und Tiefkühlpizzen verkaufen dürfen. Aus Sicht der Gewerkschaft war es aber ein Grundsatzentscheid für oder gegen die 24-Stunden-Gesellschaft. Nun haben die Stimmberechtigten mit 56% überraschend deutlich Ja zu liberalen Öffnungszeiten gesagt. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Bratwürste legalisieren. Mit diesem Slogan haben die bürgerlichen Parteien für die Änderung des Arbeitsgesetzes gekämpft und gesiegt. Künftig können sie in Tankstellenshops auch mitten in der Nacht Bratwürste kaufen. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen freut's.
Ja, es ist klarer als erwartet. Ich hätte vor einer Woche nicht daran gedacht, dass es so herauskommt. Und das zeigt doch, dass man liberal denken kann und auch liberal arbeiten will in der Schweiz. Und dass das Ganze auf einen Vorschlag der FDP zurückgeht, das macht mich besonders stolz.
Wasserfallen betont, es brauche Lockerungen bei den Ladenöffnungszeiten. Die Bedürfnisse der Konsumenten hätten sich stark verändert.
Wenn Sie sehen, dass Sie sonst einfach gewisse Möglichkeiten nicht mehr haben, einkaufen zu können und vielleicht dann alles übers Internet bestellen müssen, das kann auch keine Lösung sein. Wir wollen auch noch einen Detailhandel, der funktioniert.
Aber die heutige Abstimmung sei kein Schritt in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft, versichert FDP-Nationalrat Wasserfallen. Doch genau das befürchten die Gewerkschaften und die linken Parteien. Einen Dammbruch. Deshalb habe sich das Referendum gelohnt, trotz der Niederlage, sagt SP-Nationalrat und Gewerkschafter Corrado Pardini. Zu denken gibt ihm allerdings, dass die Westschweizer Kantone Genf und Waadt der Liberalisierung zugestimmt haben.
Wir müssen uns auch überlegen, wie wir unsere Allianz nochmal ausbauen und eben auch ein Gewicht legen in der Westschweiz. Bislang ist es uns dort gut gelungen, jetzt bröckelt dort was, dort müssen wir sicher den Finger drauf haben.
Die Gewerkschaften würden auf jeden Fall weiterkämpfen gegen längere Ladenöffnungszeiten, so Pardini.
Die Schweiz ist kein Land, das die 24-Stunden-Gesellschaft will. Der Sonntag bleibt tabu, die Nacht soll tabu bleiben. Hier gibt es sicher Mehrheiten in Zukunft. Wenn es sein muss, werden wir auch ein nächstes Referendum ergreifen, wenn die Befürworter der Liberalisierung jetzt nicht Wort halten und eben diesen Dammbruch vorantreiben wollen.
Tatsächlich sind im Parlament weitere Vorstöße in diese Richtung hängig. CVP-Ständerat Filippo Lombardi etwa kämpft dafür, dass alle Läden unter der Woche bis 20 Uhr offen haben dürfen. Er sieht sein Anliegen heute im Aufwind.
Ich glaube schon, wobei ich bin noch nicht sicher vom Enderfolg. Da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten in der Bevölkerung. Aber ich glaube schon, es ist ein positives Zeichen und in dem Sinne bin ich heute froh.
Die bürgerlichen Parteien nehmen Schwung auf und kommen bald mit der nächsten Vorlage. Die Gewerkschaften werden dagegen antreten. Heute ging es um Bratwürste, bald geht es wohl um die Wurst, um generell längere Öffnungs- und Arbeitszeiten nämlich.
Raphael von Matt. Und nun zur letzten eidgenössischen Vorlage. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat deutlich Ja gesagt zum Epidemiengesetz. Die Behörden sind erleichtert und die Gegner, sie deuten die Niederlage zu einem Sieg um. Christine Wanner.
Impfzwang, Behördenwillkür, Zwangssexualisierung. Diese Argumente konnten das neue Epidemiengesetz nicht verhindern. Die Behörden sind erleichtert. Trotzdem wollte Gesundheitsminister Alain Berset auch heute betont haben:
Wir ändern nichts an unserer bewährten schweizerischen Impfpraxis. Niemand wird in unserem Land gegen seinen Willen geimpft.
Und bei den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren sagt Präsident Carlo Conti:
In diesem Sinne bin ich froh und auch erleichtert, dass die deutliche Mehrheit der Bevölkerung sich von solchen falschen Argumenten nicht auf das Glatteis hat führen lassen.
Die Gesundheitsdirektoren haben unter dem Eindruck der SARS-Ausbrüche vor 10 Jahren bessere Absprachen zwischen Bund und Kantonen im Kampf gegen gefährliche Krankheiten angeregt. Das habe dem Stimmvolk eingeleuchtet, sagt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel.
Ich denke, dass die Leute erkannt haben, dass das Gesetz aus dem letzten Jahrtausend, kann man sagen, für die heutigen Risikopotenziale nicht mehr genügend vorsorgt, dass es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton braucht, weil die Epidemien machen an Kantonsgrenzen nicht Halt.
Trotz Niederlage spricht auf der Seite der Gegnerschaft Naturheilpraktiker Daniel Trappitsch von einem Achtungserfolg.
Wir haben vielleicht keinen großen Sieg erreicht, sondern einen kleinen. Über wichtige Dinge wurde breit diskutiert und ich denke, dass wir einiges erreicht haben als kleine Gruppierungen. Deshalb hält sich die Enttäuschung in Grenzen.
Der Abstimmungskampf sei schwierig gewesen, bilanziert auch SVP-Nationalrätin Yvette Estermann.
Es war wirklich der Kampf David gegen Goliath. Und wenn man durch die Parteien durchgeht und durch die Verbände, Ärzteschaft, waren alle dafür. Also es war ein schwieriger Kampf, aber ich fühle mich nicht als Verliererin.
Mit dem Ja zum neuen Epidemiengesetz können sich Bund und Kantone nun hinter die neue Zusammenarbeit im Krisenfall machen. Das stehe nun im Vordergrund, sagt der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti.
Die Strukturen wie Bund und Kantone gemeinsam bei möglichen Epidemien vorgehen im Interesse und zum Schutz der Bevölkerung, solche Pläne auszuarbeiten, zum Teil vielleicht auch in einzelnen Übungen einzuüben, das steht eigentlich jetzt im Vordergrund.
Ferner ebnet das Ja den Weg im Umgang mit neuen Herausforderungen im Gesundheitswesen, wie die Spitalinfektionen und eine griffige Strategie gegen Antibiotikaresistenzen. Das neue Gesetz soll auf Anfang 2016 in Kraft treten.
Christine Wanner. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Karin Britsch, für die Technik Martin Johann, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.